eine neue Episode mit Justin Gormann. Überholspur hat er quasi ein Leben lang gemacht. Vom Kindergarten über die Schule bis hin Nightlife, Barkeeper, Unternehmen gegründet, mit 19 Jahren eine Bar gehabt und dann aber den Bruch geschafft hin zu einer Agentur, jetzt bei einer Allianz, ist da spezialisiert und hat einen auch persönlich großen Wandel hingelegt. Und was das mit Reden, Freundschaft, Hinterfragen zu tun hat, mit Lesen, Offenheit und das Quatschen immer gut ist. Das hier ist mit Abstand eine der besten Episoden, die wir lange aufgenommen haben und ich freue mich sehr, das zu teilen. Und nehmt euch Zeit und habt Spaß und nehmt was mit. Justin, welcome!
Hi, mein Lieber.
Schön, dass du hier bist. Eine neue Episode, diesmal mit dir und aus dem Ruhrtreib. Du bist woher?
Ich bin gebürtiger Bottropper. Ich lebe jetzt in Duisburg.
In Duisburg. Mhm. Also Bottrop, Duisburg. Deine Firma ist in?
Gelsenkirchen. Ruhr, muss man dazu sagen, habe ich gelernt.
Ah ja, okay. Gelsenkirchen.
Gelsenkirchen ist nicht Ruhr und andersrum irgendwie. Muss man erwähnen
anscheinend. Muss man erwähnen, okay. Ja. Das ist wichtig. Ja, mega. Also, schön, dass du hier bist. Freue ich mich sehr. Und du bist am Start seit, wann bist du dabei?
Bisschen was über ein Jahr. Ich glaube, letztes Jahr Oktober müsste es gewesen sein. Ja,
okay. Mega. Und? Mhm. Fühlt sich gut an?
Ja, sehr. Also ich fühle mich sehr wohl, muss ich sagen.
Eine starke Truppe da im Ruhrgebiet, ne? Schon mega gut, finde ich. Guter Vibe, gute Leute, obwohl das so ein Riesen... Also ich meine, es ist halt so, in Düsseldorf ist halt hier so alles so beieinander. Boah, ist das halt so riesig entfernt. Und wenn dann irgendwann mal so in Dortmund irgendwas ist, dann sind das fucking 1,5 Stunden Fahrtweg irgendwie von hier aus. Das ist schon riesig, ne?
Ja, das Zusammenkommen ist ein bisschen schwieriger, ne? Man hat hier nicht einen so ein, ich sag jetzt mal, Karlsplatz oder einen Medienhafen oder so, wo man regelmäßig zusammentrifft.
Ne? Genau. Ja, das ist ein Thema auf jeden Fall.
Und wenn ich jetzt mal nach Dortmund fahre von Duisburg, ist es schon irgendwie ein Stückchen.
Ja, das ist so, ja so ähnlich wie hier, ne?
Zentralste Punkt ist so, ja, ich sag mal so Rüttenscheid, Bochum, das ist so das Zentralste, was wir irgendwie haben.
Und da müssen dann alle Treffen stattfinden.
Müssen nicht, aber passt immer. Ist am fairsten, sagen wir mal so.
Für alle, ne? Ist am fairsten für alle.
Ja,
ja, mega. Also, erzähl doch mal, du kommst, also wo du herkommst, ist schon klar, was hast du gemacht, so, was ist Family, was ist dein Background? Ich habe gesehen, wir haben gemeinsam Nenner. Du hast auch mal was mit Gastro gemacht?
Ich habe mal was mit Gastro gemacht,
ja. Mega.
Relativ früh sogar.
Ich bin gespannt. Ja. Hol mich doch mal ab, wo kommst du her, was hast du gemacht?
Fangen wir mal ein bisschen hinten an. Das erste, was ich mit Gastro gemacht habe, war mein erstes Business eigentlich mit 9.
Mit neun.
Ja, da habe ich bei meiner Tante im Garten Pflaumen gepflückt und die an Eisdielen verkauft. Ich habe aber relativ schnell lernen müssen, was so mit Angebot und Nachfrage, wie das funktioniert, weil als ich dann jeden Tag da stand mit einer Kiste Pflaumen, habe ich am Ende nur noch Pokémon-Karten gekriegt. Fand ich dann nicht mehr so reizvoll, habe ich dann auch tatsächlich wieder bleiben lassen. Ich war relativ früh aus der Schule raus. Ich durfte oder konnte 2 Klassen überspringen damals.
Wow.
Kurz abgerissen. Ich war in der ersten Klasse so ein bisschen der Klassenclown, ganz klassisch. Und ich hatte eine pfiffige Lehrerin, die hat gesagt, ja, vielleicht liegt es nicht daran, dass er einfach ein Klassenclown ist. Dann war erstmal dieses ADHS-Thema irgendwie im Raum, wie es immer relativ schnell ist.
Klar.
Und die hat gesagt, nee, ich glaube, der ist eher unterfordert. Also ich wurde tatsächlich eingeschult, konnte lesen, rechnen. Habe ich mir irgendwann mal im Urlaub beigebracht.
Okay.
Und dann hat die mich mal zu einem Psychologen geschickt, IQ-Test gemacht. Und der war ganz gut, kann man sagen. Und durfte dann damals von der ersten in die dritte springen.
In die dritte direkt? Ja. Alter Schwede.
Hab's dann aber gebacken gekriegt, also auf weiterführenden Schule einmal sitzen zu bleiben. Bin dann aber auch wieder von der 8. in die 10. gesprungen. Also meine Schullaufbahn war relativ wild.
Aber das heißt, du warst immer der Jüngste, mit weitem Abstand sogar.
Ja, schon. Ja, vom 1. in die 3., das war schon hart. Ja, aber hat funktioniert tatsächlich, konnte da auch mithalten.
Aber dann 8., also wenn ich jetzt überlege, mein Sohn ist jetzt in der 9., 8. Klasse, da war der gefühlt noch ein kleines Kind und dann in die 10. zu kommen.
Ja, und auch die 9. Klasse skippen war schon.
Alter Schwede.
Da passiert halt auch viel, ne?
Ja, so, ja, so das die ganzen ist ja Praktikas schon so, und so. Dann hast du gefühlt da Leute in deiner Klasse, die schon mit dem Auto kommen und die Kippe rauchen und Vollbart haben.
Ja,
also genau. War der Unterschied optisch einfach
gefühlt,
schon.
Gefühlt
so großes.
Ja, das stimmt wirklich.
Ja. Okay, das ist interessant.
Das habe ich aber ganz gut gewuppt. Hatte auch mal so die Ausschläge in Mathe und so, war parallel tatsächlich in Essen an der Uni, habe da so ein bisschen immer mitgemacht, damit ich da so ein bisschen gefördert werde, parallel.
Gab es ein Programm oder was? Also ich meine, wenn man da so Assistierst bekommst, dass man da irgendwie was auf dem Kasten hat, dann gibt es ja normalerweise Förderprogramme.
Ja, schwierig, musste alles irgendwie geschaffen werden. Heute ist es ein bisschen einfacher.
Okay.
Tatsächlich, witzigerweise, kann man gleich einmal drauf kommen, mein Sohnemann, bei dem ist es ähnlich, aber bei dem merkt man jetzt gerade, dass es da schon ganz andere Programme kriegt. Also okay. der ist auf einer Schule, ich glaube, das ist Maria Montessori-Modell ist das. Da sind halt quasi alle Klassen in einer Klasse, 1 bis 4. Und die kriegen dann halt passend irgendwie das, was sie halt brauchen für den Lernstand. Das gab es damals halt irgendwie nicht. Ne? Das wurde immer, da war man eher immer so ein bisschen der Sonderling dann. Und da musste man halt gucken, welche Lösung findet man für den jetzt.
Damit ihr die Klappe hält.
Und so nervt. Ja, wirklich.
Ja.
So halt wirklich, ne? Wenn man natürlich da hinten sitzt, irgendwie erste Klasse, man kann schon lesen, schreiben und dann geht der Lehrer an die Tafel und sagt, das ist ein A. Jetzt malt ihr mal alle ein DIN A4-Blatt voll mit A's und dann denkt man sich natürlich relativ schnell, ja gut, was mache ich denn jetzt den Rest der Zeit?
Ja,
dann fängt man an, Stifte durch die Gegend zu schmeißen und zu sternen. Ja, ist tatsächlich so.
Aber auch smart von der Lehrerin, dass sie das erkannt hat.
Ja, wirklich smart.
Weil man hätte auch sagen können, so hier gibt es jetzt mal Tabletten.
Ja. Shoutout an Frau Busch.
Ja?
Shoutout an Frau Busch von der
Shoutout.
Die hat es dann erkannt tatsächlich, ja.
Und dann danach ist ja vorprogrammiert eigentlich, so steile Karriere, Uni überspringen, direkt Professor
mit
23. Was hast du da gemacht?
Ja, ist es nicht geworden. Ist es tatsächlich nicht geworden. War auch deshalb auch so innerfamiliär manchmal ein bisschen schwierig, ja, weil meine Eltern dann eher immer natürlich gesagt haben, hier Potenzial, dies, das. Wobei die auch unterschiedlicher Meinung waren. Meine Mutter hat da eher so das Potenzial gesehen und gesagt, okay, der muss jetzt studieren, der wird Professor, keine Ahnung was. Hatte ich keinen Bock drauf. Mein Vater war immer eher so, lass den Junge mal machen, und ich war halt schon immer irgendwie Unternehmer. Ich wollte schon immer was machen, immer irgendwie Geld verdienen, mit 14 die ersten Nebenjobs irgendwie gehabt. Da hatte ich halt immer schon den Fokus und habe dann eigentlich eher gesagt, okay, was mache ich jetzt mit der Zeit? War halt ein bisschen früher aus der Schule raus, habe auch nur mein FOHRQ gemacht, habe gar kein Abitur gemacht.
Okay.
Habe dann immer ein Faible für Musik gehabt tatsächlich. Habe nebenher immer ein bisschen Musik aufgelegt. War dann als DJ unterwegs, mit 16 schon, hat damit auch schon damals ein paar Mark verdient. Erst ein paar Kneipen, später dann auch mal auf ein paar Hochzeiten und so. Hab dann kleines Gewerbe angemeldet, quasi auf den Vater. Der hat dann alles gemanagt, hat so ein bisschen, hab dann damit Geld verdient. Dann auch so ein bisschen Veranstaltungsverleih gemacht, ne? So ein bisschen Lichttechnik verliehen, Musikanlagen. Hab ich dann irgendwie alles so mit 16, 17 bis 18 gemacht. Hab das dann abgegeben. Hab dann erst gedacht so, okay, ich mache jetzt Musik. Ich war nebenher immer noch so nebenbei Job in der Gastro, in Bars. Daher so ein bisschen mein gastronomischer Hintergrund. Hab dann in Köln angefangen, Musik zu studieren. Mhm. An der SAE und Deutschen Pop, an den privaten Einrichtungen da.
Ja.
Hab das dann gemacht. Ja, knapp fast drei Jahre, glaube ich.
Nebenbei. Aber ohne Abitur, also weil privat, deswegen einfach
privat, nur, ja, man muss halt bezahlen. Entweder du hast Abi oder du bezahlst dafür.
Ja, okay, krass.
Quasi so.
Ja.
Nebenbei dann immer Musik aufgelegt, dann irgendwann mit 18 auch eher dann so in die techno-elektronische Schiene, dann viel im Ruhrgebiet in allen möglichen Clubs immer aufgelegt und dann, wie gesagt, nebenher immer in der Gastro, und dann ist in meiner Heimatstadt in Bottrop so eine Gastromeile entstanden. Die hat der Olli Helmke da ins Leben gerufen. Er macht viel mit Immobilien in Bottrop. Und Bottrop ist auch irgendwie so sein Herzensprojekt, sage ich immer. Und der hat dann gesagt, wir brauchen jetzt hier eine Gastromeile, und hat dann einfach mal eine ganze Meile mit 10 Gastronomien irgendwie fast aus dem Boden gestampft innerhalb von einem Jahr. Und ich war nebenher immer in der Gastro und hatte immer viel mit ihm zu tun. Und der kam dann irgendwann auf mich zu und hat gesagt, hier ist noch ein Ecklokal frei, da soll eine Bar rein. Hat gesagt, ich weiß, dass du das kannst, was du an dem her auch mal gemacht hast, hast du nicht Bock. Da war ich damals 19, dann hatte ich so erste Mal so die Idee im Kopf, habe ich dann aber erstmal so ein bisschen nebenher laufen lassen, weil ich hatte auch noch
während
Zeit.
Während des Studiums, ich meine, du bist jetzt hier
während super des Studiums
schnell, also du hast quasi in Köln studiert, hast da in Köln gewohnt oder was? Also,
nee, ich bin immer gependelt.
Gependelt, also von Bottrop nach Köln.
Ja. Ja.
Jeden Tag eine Stunde mit der One-Way.
Ja, musste ich. Ne? Ich durfte erst relativ spät meinen Führerschein machen. Das ist aber ein anderes Thema. ja, das war auch sehr nervig, rückwirkend betrachtet. Aber ich habe dann immer gependelt. Aber war halt auch privat, also alles ein bisschen lockerer. Ne? Also war jetzt nicht so straff durchgetaktet.
Okay.
Auch viel von zu Hause aus, noch viel kreativ und praktisch. Deshalb ging das. Wie ich dann eigentlich dazu kam, auf der Gastromeile mich dafür zu entscheiden, die Bar zu machen, war halt tatsächlich bei einer Dose Gin Tonic an der Tankstelle. Stand ich mit zwei Jungs von mir und es war ein Mittwochabend, 1:30. Wir hatten noch Lust, irgendwo was trinken zu gehen, haben dann gemerkt, gibt nichts mehr in der Umgebung. Und dann haben wir darüber gesprochen. Und,
wie es denn wäre, wenn man das macht, wo man selber nicht hingehen kann?
Genauso sieht es aus.
Ja, im Prinzip. Genauso okay. War das Thema. Also war der Need quasi der ausschlaggebende Punkt für die Gründung.
Ja, wir haben es dann auch tatsächlich direkt im Kopf dingfest gemacht. Ja, ein paar Themen standen da natürlich doch noch im Raum. Wir wollten es auch erst zu dritt machen.
Erlaubnis, Ausschankgenehmigung, Finanzierung.
Ja, der Laden sollte auch die Gurke heißen. Keine Ahnung wieso, wissen wir heute noch nicht. Aber
hieß der so?
Nein, auf gar keinen Fall. Das war so nach der fünften Dose Gordon's Tonic an der Tanke. Kam da die Idee her irgendwie.
Okay.
Und dann haben wir es tatsächlich so ein bisschen angenommen. Einer der Kumpels, der Sebastian, der hat relativ früh gesagt, nee, ich habe da gerne mit philosophiert, ich bin aber raus. Dann hatte ich damals mit dem anderen Kumpel, mit dem Ruven, noch ein bisschen weiter geplant. Bin dann auch mit dem Olli Helmke ins Gespräch gegangen.
War quasi der Patron, der da also die ganze Gastro aufgezogen hat. Und der hat quasi euch als Betreiber angestellt oder habt ihr eine Pacht übernommen?
Nee, wir haben eine Pacht übernommen.
Ach so, also richtig selbstständig.
Ja,
so
Ruven hatte auch ein schlechtes Bauchgefühl irgendwann, der ist dann auch abgesprungen.
Und dann warst du alleine da im Regen.
Jo, das war auch so kurz vor Ende der Vertragsverhandlung. Und dann hat er doch gesagt, nee, ich bin doch raus. Ich habe dann aber durchgezogen und habe dann, Planung, da war ich so 19 und mit 20 habe ich den Laden dann aufgemacht. Ja, der hieß Kaspar.
Wie Kaspar, mit C.
Oder? Nee, mit K.
Mit K,
ja, Kaspar. Wie der Kasperle.
Ja.
Nur Kaspar kam auch nach dem fünften Bier irgendwo in der Kneipe.
Naja, wie Namen halt so kommen.
Genau, wie Namen so kommen. Dann haben wir durchgezogen. Olli Helmke, auch da nochmal groß Dankeschön, auch so ein bisschen Mentor auch immer gewesen in der ganzen Zeit.
Naja, mit 20, wie willst du wissen, wie da der gastronomische Hase läuft, so mit Ausschankgenehmigung und mit Einkaufen und kalkulieren und so ein Rotz alles.
Ja, wobei das ging alles noch, weil ich auch mit Zahlen immer relativ pfiffig war. Ich habe auch alleine den Businessplan damals für die Bank geschrieben. Wurde auch alles so durchgereicht, hat auch alles funktioniert. Olli war auf einer ganz anderen Ebene immer viel mehr für mich da. Eher dieses Thema, ich habe mit 20 eine Bar aufgemacht. Wir hatten die ersten anderthalb Jahre, dienstags bis sonntags, jeden Abend rappelvoll. Der Laden lief wie geschnitten Brot. Jetzt war ich gerade mal 20 irgendwie. Dementsprechend habe ich mich auch verhalten, muss ich sagen. Also so wie die Kohle reinkam, ist sie auch wieder rausgeflogen.
Ja, die brennt in der Tasche, ich kann das nachvollziehen.
So sieht's aus.
Ne? Ja, und dann bist du jung, ne? Wenn du dann Geld hast.
Und
in der Gastro, wenn du eine gute Bar hast, die gut läuft, da kommt ja was rein.
Ja, man ist auch irgendwie schnell Gesprächsthema, gerade in einer Stadt wie Bottrop. Ne?
Ja, easy.
Und Olli hatte eher immer so ein Auge auf der persönlichen Ebene auf mich. Also dieses...
Der hat so ein bisschen mal wieder runtergeholt. Der war quasi die Kordel am Ballon oder was?
Ja, genau. Der hat zu mir gesagt, die erste Wahrheit hast du nach 3 Monaten, die zweite nach 3 Jahren. Hat mich dann auch erstmal so 3 Monate laufen lassen gefühlt. Kam dann doch mal auf mich zu und hat gesagt, so jetzt hast du mal 3 Monate am Kabel gedreht, gönnen wir dir, ist auch gut, ist auch Lebenserfahrung, aber jetzt kommen wir mal wieder ein bisschen runter.
Ne? Geil, also wenn du dann weißt, so, Junge, wenn du hier so weitermachst, so, das Pace hältst du nicht.
Ja, genau.
Das oder es endet halt fies, ne?
Genau.
Das ist ja in der Gastronomie auch nicht unüblich, dass Leute irgendwie so irgendwann dann auch abschmieren, ne? Das ist halt, du bist mit allem in Kontakt, was du nicht brauchst, ne? Also Alkohol, Drogen, Frauen, Geld, wenn die Bar noch, wenn die gut läuft.
Ja.
Und dann ist Polen offen, ganz schnell.
Genau so sieht's aus.
Ja, okay.
Parallel bin ich, jetzt muss ich mal kurz gucken, welche Zeit dran war. Kurz danach bin ich Vater geworden. Habe ich meinen Sohn, den Paul, bekommen.
Okay.
Zusammen mit meiner Ex damals, mit der Christina. Dann habe ich die Bar. Ja, man muss auch sagen, da können wir mal kurz drauf eingehen. Das hat aber, als er dann da war mit dem ganzen Stress und hier und da, war das dann natürlich auch auf privater Ebene alles ein bisschen schwierig.
Während du bist Vater geworden, während du die Bar hattest.
Jo.
Und du hast die, das war eine Bar, das heißt, sie hat aufgehabt nachts.
So sieht's aus, ja.
Das heißt, du warst antizyklisch zu Hause. Am Anfang geht das wahrscheinlich noch irgendwann?
Am Anfang geht das noch, aber irgendwann auch für eine Beziehung, gerade wenn man da irgendwie, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, so ein bisschen reinstolpert, ist es dann natürlich doch schwierig. Ne? Und dann auch viele in die Köpfe gehabt und dann haben wir eigentlich relativ früh den Entschluss getroffen, bevor der Kleine hier, ich sage jetzt mal mit schlechter Stimmung und nur Streitigkeiten aufwächst, suchen wir dann eine andere Lösung. Ne? Die haben wir auch gefunden, auch bis heute und das läuft auch alles super. Und da bin der Christina da auch super dankbar, nach wie vor. Ja.
Okay, cool. Also natürlich doof, wenn sowas irgendwie eine andere Wendung nimmt, als man so vielleicht am Anfang gedacht hat. Ne? Man hat ja so ein Idealbild auch so gesellschaftlich geprägt am Ende des Tages, aber da kommt es halt anders. Aber cool ist, wenn man es ja gut löst für den Lütten dann auch. Ne?
Ja.
Und die Bar hast du dann weitergemacht? Oder wie,
die Bar habe ich weitergemacht.
Hast du die 3 Jahre geknackt?
3 Jahre habe ich geknackt.
Echt?
Ja,
also die zweite Wahrheit hast du auch noch mitgenommen?
Ja, die zweite Wahrheit habe ich auch mitgenommen. Die zweite Wahrheit war dann, dass der Hype dieser Gastromeile auch irgendwann abnimmt.
Ah,
klar,
okay.
Anfangs, ne, gerade eben Großstadt Bottrop, großer Hype, die ersten 2 Jahre, irres Geschäft, war super. Dann hat es stagniert und dann ging es auch so langsam bergab. Der Pachtvertrag lief eigentlich 10 Jahre. Ich hatte aber mir eingeräumt, tatsächlich im Vorfeld, da Shoutout an Rufen, war erstmal seine Idee, dass ich eine Ausstiegsklausel bei 4 Jahren habe, die ich ziehen kann.
Ah, okay.
Dass ich sagen kann, mit 6 Monate vorheriger Ankündigung, nach 4 Jahren mache ich Feierabend. Die Klausel habe ich dann auch gezogen.
Okay.
Haben dann Nachpächter gesucht, relativ schnell gefunden. Also habe dann wen gefunden, der mir den Laden nach fast 4 Jahren abgekauft hat. Bin dann da erstmal raus.
Okay, aber heißt, du hast du hast quasi im richtigen Moment den Exit geschafft und hast noch jemanden. Gibt es den Laden noch? Gibt es die Kassbar noch?
Die Kassbar, so gibt es nicht mehr.
Yeah.
Der Nachpächter hatte die großartige Idee, eine Bar zu kaufen und da dann Kaffee draus zu machen. War eine schlechte Idee, rückwirkend betrachtet.
Okay.
Die Betreiber danach, also der hat den Laden damals auch umbenannt, die Betreiber danach, die wollten es dann auch wieder so machen, wie ich es gemacht habe. Die haben mir dann auch die Namensrechte tatsächlich im Nachhinein nochmal abgekauft.
Ah, cool.
Und sind dann da wieder rein, sind jetzt aber aus dem stationären Geschäft raus und machen jetzt auch Catering und das Ganze mobil, aber noch unter dem gleichen Namen.
Ah, okay. Hm? Das heißt, wenn man Kaspar irgendwo hört oder liest, dann...
Ja, ich finde immer noch, die machen auch einen guten Job.
Ah, cool.
Ja.
Ah, geil.
Das auf jeden Fall.
Okay, top.
Ja.
Das ist ja geil. Und dann war das dort mit deiner Gastro-Karriere?
Ja, fast. Ich habe parallel ein Catering-Unternehmen aufgebaut, beziehungsweise eher so ein Dienstleisterunternehmen für Barkeeper.
So wie Nickert oder was?
Wie Nickert hatte damals Anfangszeit auch viel mit Nick zu tun.
Oh.
Und wenn man so eine Bar hat, dann sind wir irgendwie da reingerutscht. Dann gab es dann diesen Bar-Circle von Red Bull. Dann bin ich dann auch mit reingerutscht. Da hat der Vincent mich damals mit reingeholt. Und die Anfragen wurden immer größer und umfangreicher. Das war erst, wurde ich immer als Barkeeper von Red Bull quasi gebucht.
Ja.
Und dann war so, kannst du auch eine Barhilfe mitbringen, kannst du auch 2 mitbringen, kannst du auch mal Eis mitbringen, kannst du auch mal dies mitbringen. Es ist immer gewachsen. Dann haben wir irgendwann, habe ich Thekenprofis gegründet. Und wir waren dann halt quasi so Bardienstleister, sag ich mal, eher B2B für die Industrie. Red Bull auch ganz lange mitbetreut, auch die ganzen Festivals mitgemacht und so. Und
also quasi das Stuff dann gestellt und auch Equipment gestellt, so wie Starkeepers das jetzt immer noch quasi, also wie Nick das immer noch so in seinem Business.
Genau, ja. Okay. Ja, ich wäre ein Kompliment zu sagen, wir haben es so angenommen wie der Nick. Der Nick macht es dann nochmal, muss man sagen, noch ein bisschen schicker, ein bisschen ordentlicher, würde ich sagen. Wir waren eher so für die, eher diese ganze Clubschiene, Festivalschiene, also eher
einfach auf Volumen, auf Druck und Volumen.
Raus.
Ja,
genau.
Muss auch haben, ne? Das
genau,
ist natürlich
genau.
Am Ende des Tages,
buch
dich ja ein Red Bull auch nicht, damit du da in Schönheit irgendwie stirbst und da irgendwie vor sich hin fummelst am Brett, sondern die wollen halt, dass da was über die Theke wandert in dem Moment und dann musst du es halt abliefern, ne?
Ja, das stimmt.
Anderes Business.
Und das habe ich auch tatsächlich gemacht bis vor Mitte 2022. Lief es immer nebenher, weil eigentlich wollte ich damals die Bar abgegeben, habe gesagt, jetzt ist ein Cut, jetzt ist Feierabend für mich mit Gastro. Dann hat sich aber ein halbes Jahr später herausgestellt, dass das Telefon nicht stillstand. Und dann habe ich es parallel mal laufen lassen, habe mir einen Partner mit ins Boot geholt, war dann erstmal so stiller Teil, aber das lief auch noch dann bis Mitte 2022. Dann habe ich damit aufgehört. Da habe ich gesagt, jetzt sind es knapp über 10 Jahre Gastro, jetzt reicht's auch.
Gastro. Ja, klar, das ist natürlich auch, also wenn du schnell alter willst, dann machst du Gastro.
Genau, ja. Es war auch cool. Ich habe mir damals immer so die ganzen coolen Jobs rausgesucht. Da stand ich dann auch immer nebenher immer hier und da auch noch mal selber am Brett. Das war auch neben meiner Karriere, die ja dann nach der Bar gestartet hat in der Finanzbranche, immer so ein guter Ausgleich.
Ne? Ah, krass. Ja. Also das heißt, du bist quasi dann über dieses Thema und dann war quasi die Exit-Gastro-Strategie hat dich dann jetzt in das Agentur- und Versicherungsbusiness gebracht oder wie
ja,
ist das
also gekommen? Ich habe, während ich die Bar hatte, habe ich meine Partnerin kennengelernt, die ich später auch geheiratet habe, die Tessa.
Ja.
Und die haben schon ganz lange Familiendynastie in der Allianz-Agentur in Bottrop gehabt. Und als ich dann die Bar abgegeben habe, habe ich erstmal mir auch ich wollte mir eigentlich mal ein bisschen Zeit nehmen, mir mal ein bisschen Gedanken machen. Habe ich dann mal wieder nicht hingekriegt. Hatte einige Angebote aus der Industrie, hier Brand Ambassador da, waren noch ein paar coole Sachen dabei. Habe ich mich ein bisschen umgeschaut und dann kam der Vater von Tessa auf mich zu. Hat gesagt, sag mal, kannst du quasi sein, du kannst verkaufen. Bist ein guter Typ, kannst mit Menschen. Ich glaube, das ist eine Sache, die man in der Gastronomie am meisten lernt.
Absolut.
Und hat dann gesagt, probier's doch mal bei uns. Der war auch knallhart, der hat gesagt, entweder funktioniert oder funktioniert nicht. Wenn nicht funktioniert, mach dir keine Sorgen, dann schmeiße ich dich eh raus.
Ja.
Ist halt Vertrieb, ne? Und dann habe ich das ausprobiert. Und ich habe ja immer schon ein Faible für Zahlen gehabt, nebenher auch immer selber im Kapitalmarkt was gemacht, mein eigenes Depot gemacht und all solche Geschichten. Da konnte ich mich dann auch so ein bisschen ausleben und es lief dann auch sehr gut. Also ich war in den Ranglisten, die es dann so gibt als Kundenbetreuer, immer irgendwie in den Top 10 dabei.
Und also so quasi da, wie, ich weiß nicht, also ich kenne das so ein bisschen aus dem Deutsche Ärztefinanz und sowas, da habe ich Freunde und da gibt es halt auch so Rookie of the Year
ja, genau,
so und solche ja, ganzen Sachen, gibt es bei der Allianz wahrscheinlich auch, ne?
Ja, ja, genau, hat ja eigentlich überall nur einen anderen Namen, aber gibt es da auch. Und
hast du dann auch so ein Mont Blanc gekriegt mit deinem Namen drauf?
Nee, nee, nee.
Ja?
Also, nee,
nein,
auf gar keinen Fall.
Also bei denen ist das auch so. Da bist du auf die Bühne gerufen und dann klatschen alle und dann geht dir einer ab und dann kriegst du dann so ein,
ja,
erst so ein goldenen und irgendwann kriegst du Platin mit einem drum dran.
Ja, das stimmt. Das gibt's auch. Es gibt auch viele, die da irgendwie hinterher sind, ne, in den ganzen Unternehmungen und unterschiedlichen Mitbewerbern und so, die Allianz hat. Aber ich habe halt relativ schnell gelernt, dass das nicht alles ist.
Naja, die Abschlüsse und die Kohle ist ja das, was
genau, gut funktioniert. Genau, muss auch gucken, wie so Wettbewerber aufgestellt sind. Und ja, ich bin ja heute eher in gewissen Nischen. Deshalb bin ich immer so ein bisschen raus bei diesen ganzen Wettbewerben, weil die sind immer über die gesamte Breite des Geschäfts. Da nehme ich da nicht so sehr teil. Aber ich bin auch ehrlich, wenn ich sonntags zum Bäcker gehe und ich sage, ich hätte gerne 10 Brötchen, dann sagt er zu mir 4 €. Wenn ich denen dann irgendeine Urkunde von irgendeinem Club, den ich gewonnen habe, zeige, dann sagt er zu mir, hau ab damit.
Ja, ja.
Das
dann
kriegst
du die geschenkt natürlich, wenn
ja,
du so eine Urkunde
also
mitbringst.
Ist immer schön, mal auf eine Bühne geholt zu werden oder so, aber da bin ich jetzt Gott sei Dank nicht so hinterher. Ne? Ja.
Okay, das heißt, du bist quasi dann über deinen Schwiegervater dann in dieses Business reingewachsen.
Genau. Einfach mal ausprobiert und habe da richtig Spaß dran gefunden. Weil ich mich da auch so ein bisschen ausleben konnte, wie ich wollte. Ne? Also ich hatte vorher auch mal dieses Bild von der Versicherungsbranche und ich hatte aber den Vorteil, dass ich gar nicht mit diesem, also mit dem Stereotypen Versicherung, den jeder so hat, habe ich Gott sei Dank nicht so viel zu tun gehabt. Ne? Ich konnte mich schon immer selber so ein bisschen frei entfalten, so ein bisschen die Branchen bedienen, die mir selber auch Spaß machen und dann hat man natürlich einen ganz anderen Einstieg da rein. Ne?
Und das heißt, du hast dann geschafft, weil du hast ja deine eigene Agentur mittlerweile. Das heißt, du hast durch deine Performance gezeigt, dass du wert bist, eine eigene Niederlassung zu. Ich meine, das System ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob hier alle das System der Versicherung kennen. Du hast halt so meistens so ein Oberguru, der in so einem Gebiet guckt, dass die Agenturen funktionieren und dass die ihre Performance bringen am Ende des Tages. Dann hat man die Selbstständigkeit, wovon man prozentual partizipiert an den Abschlüssen. Das heißt, für jeden Abschluss, den man macht, gibt es eine prozentuale Vergütung, die teilweise sofort ausgeschüttet wird und dann auch nach Laufzeit. Ne? Dann kriegt man, glaube ich, so monatlich Abschläge darauf, wenn die noch weiter bezahlt werden und weiter laufen.
Mhm.
Und so zahlt man quasi, also der One-Off ist nicht der große Effekt, sondern der, je mehr man Verträge draußen hat, desto mehr wird der monatliche Income, glaube ich, oder?
Ja, es ist so ein bisschen aufgeteilt. Also bei uns ist es so, wir haben halt zwei Sachen. Das eine ist halt im Prinzip eine Bestandsprovision. Die kriege ich so auf alle Sachverträge. Ja, das ist so alles, was so Haftpflichtrisiken sind, diese ganzen Sachverträge, Kfz-Kraft. Mhm. Und dann gibt's noch den Punkt Abschussprovision, den gibt's eher so im Geldanlagegeschäft. Ne? Da gibt's halt keine Bestandsprovision, sondern da eher Abschussprovision basiert. Auf dem ganzen Sachgeschäft gibt's halt diese Bestandsprovision. Das ist halt so dieses Grundrauschen, was halt dann so eine Agentur hat quasi dafür, dass ans Telefon gegangen wird, dass da jemand sitzt, dass wir einen Service leisten, Schadenbearbeitung und, und.
Wie viele Leute hast du bei dir in der Agentur?
Wir sind aktuell 4.
4, das heißt, da sind die potenziellen 9 Justins am Start, die irgendwann auch dann, wenn die gut performen, ihre eigene Agentur kriegen.
Ja, schön wär's. Ich bin auch noch auf der Suche.
Also, ja? Schwierig geworden, oder?
Ja, aktuell wirklich schwierig.
Also ist es im Versicherungsbusiness schwierig oder ist es schwierig, gute Leute zu finden, die diesen Spirit drauf haben?
Ja, der Spirit ist ein bisschen verloren gegangen, muss ich sagen. Es gibt noch die Leute, aber das Problem ist, man vergleicht wahrscheinlich auch immer so die Leute immer so ein bisschen mit sich selbst. Und ich bin schon super ehrgeizig und mir macht das super viel Spaß und ich mag dieses Rausgehen. Auch wie wir Vertrieb machen, ist jetzt auch nicht so klassisch in Richtung Kaltakquise oder so. Das läuft alles eher über Seminare, Webinare. Wir machen auch überwiegend Gewerbekunden. Also wir sind schon in einer sehr speziellen Sparte. Ja. Ne? Also wir sind jetzt nicht der typische Hausrathaftig-Rechtsschutzversicherer. Bei uns in der Agentur. Wir haben auch irgendwie 1500 Privatkunden, die betreuen wir auch alle super gerne. Aber das ist nicht unser Key. Ne? Also unser Hauptgeschäft ist halt einmal Geldanlage, Kapitalgeschäft und halt Gewerbekunden und da auch nochmal ein bisschen spezieller. Natürlich machen wir auch ganz normale Inhalts- und Betriebshaftpflichtversicherung, aber wir sind da eher in den ganzen Vermögensrisiken, Vermögensschadenhaftpflicht, Managerversicherung, D&O. Cyberschutz ist jetzt aktuell ein Thema, was total kommt. Und da muss man tatsächlich, das sind so spezielle Themen, da müssen wir halt für jede Firma wirklich ganz maßgeschneiderte Konzepte bauen. Und das ist auch das, was mich so am Ball hält. Ne? Das ist halt nicht jeden Tag irgendwie das gleiche Produkt von der Stange verkaufen, sondern wirklich, wen haben wir da jetzt vor uns und was müssen wir denn bauen, damit es passt.
Was ist der Case? Wie groß ist der Schaden? Ah, krass, das ist sehr interessant. Ja. Gerade Cybersicherheit, alter Schwede, das ist, glaube ich...
Ja, Riesenthema, ne?
Ja, vor allen Dingen so, gibt ja schon die eine oder andere Firma, die irgendwie auch mit erpresst wird durch Server blockieren und solche Sachen.
Ja, in den letzten Jahren mit eins der Top-Schadenereignisse tatsächlich.
Ja, und die Schäden sind riesig, ja, wenn du dir überlegst, wenn du so einen produzierenden Mittelständler hast, den jetzt nicht jeder auf dem Schirm hat. Also wenn das bei BMW passiert, dann ist das in den Medien. Wenn das bei Müller und Ski ist, die einfach irgendwas besonders gut können, aber keiner weiß, was die machen, dann kriegt das keiner mit und dann sind die Schäden trotzdem in Millionenhöhe.
Ja, krass. Ja, ganz schnell. Ja.
Und dann müsstet ihr, also jede Firma, die da versichert wird, die musst du dann durch so ein Screening durch am Ende des Tages, oder? Also du musst ja beweisen, dass du nicht alles nicht abschließt und alle Fenster mal offen hältst, ja, auch am Server.
Genau so ist es. Das ist auch in diesem ganzen D&O und vermögensschadenhaftlichen Bereich so, ne? Also da muss man wirklich ganz genau hingucken. Also das ist das, was wir machen. Das ist was wir auch, was nochmal unser Stellenwert innerhalb der Allianz ist. Klar, am Ende bin ich ausschließlich für die Allianz tätig, aber wir stechen noch mal ein bisschen hervor in dem, was wir halt machen. Ne? Weil das sind halt Geschäftsbereiche, die kann man nicht nebenher machen. Na, ich kann nicht zu einem Kunden gehen und sagen, komm, wir machen jetzt mal eben noch eine Managerversicherung mit oder so. Ne? Das ist wirklich, muss ganz genau geguckt werden, was machen die, in welchem Umfang machen die das, für wen machen die das.
Welche Schäden und können mal passieren?
Genau, was müssen wir überhaupt genau absichern? Ne? Weil ja, wir müssen auch kein Feuer unter Wasser irgendwie versichern. Das ist auch Quatsch. Und es muss halt wirklich ein maßgeschneidertes Produkt irgendwie sein für den Einzelnen. Und
ist, das machen wir. Ist das Business tougher geworden für dich? Also so wettbewerbsmäßig? Oder ist die Spezialisierung das, was gut funktioniert?
Spezialisierung ist das, was gut funktioniert, gerade weil ich da auch in Bereichen bin, die gar nicht jeder Mitbewerber überhaupt anbietet oder überhaupt machen kann. Und dass wir das auch machen, ist dann halt auch innerhalb unseres Konzerns nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal. Ne?
Ah, du bist quasi eine Spezialisierung, aber du arbeitest noch nur regional, oder? Und bist du überregional? Nee,
bundesweit.
Bundesweit, ja. Ah, okay. Das heißt, ihr seid so eine Spezialabteilung.
Ja, das nicht. Früher gab es tatsächlich bei der Allianz noch den Bereich Spezialvertrieb. Da wurden halt tatsächlich, wurden die Agenturen auch teilweise so gegründet, dass sie gesagt haben, du machst jetzt quasi nur den Bereich oder du machst nur den.
Ja.
Das gibt's nicht mehr. Also grundsätzlich bieten wir auch alles an. Wir sind halt innerhalb der Agentur bei den Aufgaben, die jeder hat, so ein bisschen unterteilt. Ne? Also wir haben natürlich jemanden, der macht überwiegend das Privatgeschäft. Ne? Das ist auch viel, ich sage jetzt mal doof gesagt, so ein bisschen Neuankömmling-Geschäft, so, ne? Weil das ist das, womit man so ein bisschen reinschnuppert. Ich meine, da habe ich auch angefangen anfangs, ne? Das muss man natürlich alles mitnehmen, gerade so in der Ausbildungszeit, wenn man da seine ganzen Scheine macht, ne? Das muss halt alles dabei sein. Ich will halt die Agentur tatsächlich langfristig so aufbauen, dass halt jeder so seine Spezialisierung hat. Dass wir für das Thema den Ansprechpartner haben, für das den, weil man kann einfach nicht Experte in jedem Thema sein.
Nee, dafür ist die Welt zu komplex mittlerweile, ne?
Genau.
Also gerade so, wenn du Geschäftsführer versicherst, dann musst du ja in diese Prozesse ganz gut eintauchen können und Cybersecurity ist nun mal eine fucking eigene Welt.
Ja. Da muss auch ich heute noch ein bisschen reinschnuppern. Also gerade wenn es dann um diese Screenings geht und so, schon irre. Also da bin ich auch, je nachdem, was es ist. Ne, wir hatten da schon eine Softwareentwicklungsfirma. Da war ich in einer Konferenz. Da war dann einer von unseren Spezialisten, dann einer von deren. Ich war mit in dieser Telefonkonferenz. Ich habe auf gut Deutsch 45 Minuten einfach die Schnauze gehalten. Ne? Also ich hatte da wirklich gar nichts beizubringen. Also ich hätte auch jedes dritte Wort erstmal googeln müssen wahrscheinlich.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Aber
die
ja.
haben sich dann ganz gut geeinigt. Da wurde mir nur gesagt, alles klar, wir machen das so, weil da ist fertig gekommen. Dann habe ich gesagt, alles klar, tschüss, ich bin weg. Was die ganzen Themen angeht, da habe ich gar nicht die Möglichkeit. Ich meine, das hat einen Grund, warum ein Konzern, den wir haben, halt echt extra eine Fachabteilung dafür anstellt und sich die guten Leute dafür einkauft.
Ja, absolut. Ne? Also ich meine, macht ja auch keinen Sinn, sich mit Themen zu beschäftigen, weil am Ende des Tages versicherst du dann was in deinem besten Wissen und Gewissen.
Genau.
Und dann ist da aber eine Hintertür auf, die bei dir da im Konzern ein riesen Versicherungsloch reißt.
Ja.
Dann stehst du aber auch da.
Genau, sieht's aus.
Gibt's eigentlich so, dass wenn irgendwie, gibt's auch eine Mahnungsregelung? Also wenn irgendwie besonders viele Versicherungsfälle auffallen oder wenn irgendwie die Versicherung viel zahlen muss oder so, kriegst du dann einen drüber?
Nee.
Also Versicherung, das prüft die dann.
Ja, also meinst du jetzt, wenn es zu einem Schadenfall kommt oder so?
Nee, ich meine jetzt so, du kannst natürlich eine abschlussstarke Rakete sein als Vertriebler für Versicherung.
Ach, du meinst, wenn ich da so eine riesen Stornoquote habe?
Wenn du eine riesen Stornoquote hast oder wenn du so eine riesen, die Versicherung muss an alles bezahlen Quote hast, dann sagen die doch auch irgendwann so, Junge, was mit dir
ist. Ja, es gibt zum Beispiel im Kapitalbereich gibt es halt Stornoquoten. Ne, die sind halt tatsächlich 5 Jahre, die so ein Vertrag leben muss. Ich kann sagen, dass ich glaube, in den letzten 6, 7 Jahren wurden, glaube ich, 2 Verträge bei mir storniert und ich habe schon ein paar geschrieben. Also mir ist immer sehr wichtig, dass der Gegenüber, das ist gerade im Lebensversicherungsgeldanlagegeschäft, ist halt ganz wichtig, dass der Gegenüber wirklich versteht, was er da hat. Da nehme ich mir da auch gerne die Zeit für und auch gerne in 2 Termin. Ne? Weil so eine Frontbeschallung mit der Person dann 1,5 Stunden, wo ich selber dann so ein bisschen ins Grübeln komme, dann kann ich ja nicht erwarten, dass irgendeine Privatperson oder ein Geschäftsführer, der nichts damit zu tun hat mit dem Thema,
naja, dass der
mir gegenüber verstanden hat, worüber wir gesprochen haben.
Ja, ja.
Da muss man sich wirklich einfach die Zeit nehmen. Und ich lasse es auch wirklich erst zum Abschluss kommen, wenn ich wirklich weiß, die Person mir gegenüber hat es verstanden, weil ich habe nichts davon. Weil wenn jemand dann mit so einem schlechten Bauchgefühl nach Hause geht und sich dann zu Hause hinsetzt, die Unterlagen nimmt und denkt, was habe ich da überhaupt gemacht? Ja, dann weiß ich, dass da irgendwann nochmal der Storno kommt oder mindestens nochmal eine Nachfrage, eine Beitragsfreistellung oder sonst was. Aber wenn die Leute wirklich verstehen, was die da haben und sich selber dazu entschieden haben zu dem speziellen Produkt, also selber auch die Entscheidung getroffen haben, was machen wir jetzt genau, womit fühle ich mich wohl, dann weiß ich auch, dass es funktioniert.
Aber war nicht so ein einfaches Geschäft, so Rentenversicherungen, Absicherungen, sowas, weil keine Zinsen, also ich habe Vorschläge gehabt von meinen Versicherungen, da war so, du kriegst 95% zurück und denkst so, ja okay, warum soll ich das machen?
Ja, jetzt muss ich aber sagen, bei mir steht ja am Ende noch Allianz drauf und als größter Europas, weltweit in den Top 5, was auch Asset Management angeht, Geldanlage angeht irgendwie, ne? Machen wir unseren Job auch schon ganz gut. Na, ich muss auch sagen, man kriegt auch hier und da mal, das merke ich auch immer, ich kriege auch hier und da mal Angebote von anderen Gesellschaften, die einen dann abwerben wollen. Und dann denke ich mir mal, ja, das ist schön und gut. Eure Angebote sind auch cool auf monetärer Ebene, aber ihr habt halt keine Produkte, die ich vertreten kann. Das heißt, wenn ich mit irgendwem eine betriebliche Altersvorsorge umsetze in einer Firma,
ja.
Auch ein großer Geschäftszweig von mir, weil es da viel um arbeitsrechtliche Themen geht, also da muss man sich auch ein bisschen spezialisieren, dann weiß ich, wenn ich dem die Garantiezahlen nenne, dass er die auch bekommt. So, da muss ich mir wirklich keine Sorgen machen. Und das ist mir halt wichtig. Ne? Mir ist halt auch wichtig, dass es am Ende funktioniert. Deshalb finde ich es auch im Sachbereich, natürlich wünsche ich keinem meiner Kunden Schäden, aber an sich ist ein Schaden auch immer der Moment, wo ich dann auch wirklich beweisen kann, dass ich nicht nur ein Produkt verkauft habe, sondern dass auch so funktioniert,
wie besprochen. Funktioniert.
So, ne? Das ist für uns halt immer gut. Weil gerade in Risikoabsicherungen, die sind immer schön zu haben, aber da wissen die Kunden ja wirklich erst, ach krass, geil, gut, dass ich das habe.
Hat funktioniert.
Wenn es mal zu einem Schaden kommt.
Ja, ja. Und nicht direkt erstmal abgelehnt worden ist.
Ja.
Machen wir ja viele Versicherungen.
Genau.
Einfach mal grundsätzlich erstmal ablehnen und dann gucken, was passiert.
Ja, und da stehen wir auch immer, da habe ich auch so eine eigene Regel. Ich stehe ja immer so ein bisschen zwischen Konzern und dem Kunden. Muss ich ehrlich sagen, ist mir der Kunde eigentlich immer noch ein bisschen näher. Und ich sage auch immer, gerade im Schadenfall ist ein Nein erst dann Nein, wenn ich das so akzeptiere. Und dementsprechend setzen wir uns auch dementsprechend ein.
Ja, das macht ja im Endeffekt so ein bisschen bei aller Digitalisierung. Und ich glaube, du lebst ja auch in einer Welt, wo viele Prozesse auch so Vergleichsportale, tralala, so, ich weiß nicht, es ist nicht alles gleich und nicht alles zu vergleichen. Aber ich glaube, es ist durchsichtiger, als das früher mal war am Ende des Tages.
Ja.
Und Ich glaube, ein guter Attribut ist einfach auch jemand, den du, hört sich jetzt total opa-mäßig an, aber einen guten Versicherungsvertreter, den du anrufst und der dann ein Problem löst.
Ja.
Das gibt's nicht mehr in dieser ganzen anonymen digitalen Welt. Das ist aber fucking Gold wert, Leute. Ja. Glaubt mir das.
Das merken wir auch so ein bisschen, weil es gab ja die letzten Jahre so ein bisschen den Boom mit den ganzen Online-Versicherungen. Ist auch alles schön und gut. Haushalthaftlich Rechtsschutz, wenn da irgendeiner einfach so ein bisschen sparen muss. Alles super, da findet man online eine super Grunddeckung. Will ich gar nichts zu sagen. Dass ich mich auch so aufstelle, wie ich mich aufstelle, ist auch der Grund, dass ich davon überzeugt bin, dass diese ganzen Privatversicherungen, auch Kfz und so, das wird immer mehr ins Digitale gehen. Naja, jetzt auch mit diesen ganzen AI-Themen und so, das wird halt immer mehr darüber rücken. Also ich gehe nicht davon aus, dass ich in den Themen, also ich hatte noch nie den Fokus, mit den Themen so mein Geld zu verdienen, sag ich mal. Und ich glaube, in 5 bis 7 Jahren wird das immer weiter ins Online-Ding gehen. Deshalb habe ich von Anfang an gesagt, okay, ich muss in diese Sparten oder in den Sparten Experte werden, wo wir auch ein beratungsintensives Gespräch haben.
Ja, wo was, die Leute was du wahrscheinlich online gar nicht darstellen kannst, weil die Komplexität des Falls einfach so groß ist, dass man das gar nicht eingeben kann,
so sieht's aus.
Um online da einen Output zu bekommen.
Genau, das ist es. Ne? Deshalb bauen wir halt diese Strukturen, diese Gesamtkonzepte auf. Und deshalb habe ich mich halt so dahingehend ausgerichtet. Aber wir sind auch schon transparenter und aktuell merkt man auch so ein bisschen, wir hatten halt, wie gesagt, diesen Boom mit diesen ganzen, wir gehen online. Jetzt sind wir aber in der Zeitspanne, dass die Leute auch mal die ersten Schäden haben. Und dann merken die jetzt,
gibt keinen Ansprechpartner,
ist ja gar nicht doch so geil. Jetzt kriege ich hier irgendwie 30 Blatt Papier nach Hause geschickt, die ich selber ausfüllen soll. Was ist das denn? Und wenn ich da jetzt was Falsches ausfülle, dann wird mein Schaden nicht bezahlt. Deshalb merkt man jetzt wieder, dass die Leute auch doch wieder mehr sagen, ey, ich will einen, den ich auch mal ansprechen kann, wo ich auch mal einfach reinlaufen kann. Ne? Und auch wenn, kannst du auch gerne mal besuchen, haben wir eine Agentur, eine schöne Agentur, wir haben guten Kaffee, wir versuchen immer so ein Erlebnis zu schaffen. Wir haben auch einfach die Kunden, die zu uns kommen.
Ja, hast du gesagt, du hast irgendwie diese Lösung, dass du die Beratungsgespräche auch in so einer, wie so ein Tresen oder so?
Ja, du kommst halt erstmal bei uns in so einer Küche rein.
Ja, das ist voll geil.
Ja, und wir haben auch so mehrere Situationen und wir haben auch viele Kunden, die kommen einfach mal einfach echt auf den Kaffee vorbei, um mal kurz über die Klamotten drüber zu gucken. Also die fühlen sich da dann auch wirklich wohl. Das war mir auch wichtig, weil wenn wir es schon schaffen, die Kunden von, auch wenn die sich online erstmal informieren, zu uns in die Agentur zu kommen, was gar nicht so schwer ist und wo wir uns auch immer wieder drüber freuen, weil ich mag halt persönliche Gespräche. Muss nicht sein. Ich freue mich auch, dass ich viele Leute auch über digitale Beratungen und so machen kann. Gerade weil ich bundesweit aktiv bin, hilft mir das natürlich mega.
Ja.
Trotzdem freue ich mich immer über jedes persönliche Gespräch, weil es mir einfach Spaß macht.
Na klar.
Auch wenn es mal, ich sage jetzt mal, die Oma Erna aus Dienstlaken ist, die wirklich einfach nur auf den Kaffee vorbeikommen will und zum 12. Mal einfach so in die Verträge gucken will, weil sie einfach Spaß hat und mal ein bisschen rauskommen will. Daneben selbst ich mir dann gerne die Zeit und sag, klar, setze ich mich gerne hin und da freuen wir uns immer rüber. Und deshalb muss man den Leuten dann das Ganze auch so angenehm wie möglich machen. Dann dürfen die nicht in irgendwie so eine graue, komische, 60 Jahre alte Agentur kommen, wo man sich selber gar nicht so richtig wohlfühlt und so einen abgestandenen Filterkaffee bekommt, sag ich mal. Ne?
Muss gut sein.
Genau, es muss gut sein.
Du stehst ja, also letztendlich ist die Marke Allianz, also ich habe die abgespeichert mit schon auch so, ist schon Premium, ne?
Ja.
Und so, ich würde das mit, keine Ahnung, wenn du das mit Automarken siehst, würde ich sagen, dass der Mercedes so, Punkt.
Weiß kann man sagen, ja.
Ja, kann man jetzt mal sagen, okay, BMW, Mercedes, Audi, scheißegal, aber es ist halt ein ganz klares Premium-Produkt, wo man weiß, so, das kostet auch was, aber da ist ein solides Produkt hinter, zumindest mal so, was die Marke, Markendarstellung angeht.
Ja.
Das hier so breit aufgestellt ist, wusste ich ehrlicherweise gar nicht. Aber ist halt klar, wenn man sich nicht mit den Themen beschäftigt, dann wo soll man das auch wissen?
Ne? Ja, hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass die Allianz zum Beispiel eine ganze Zeit lang ganz bewusst gar nicht auf diesen ganzen Online-Suchplattformen aufgetaucht ist. Also eine ganze Zeit lang, wenn du bei Check24 oder so mal verglichen hast, da hat die Allianz sich ganz bewusst rausgezogen. Die sind da gar nicht aufgeploppt. Nicht, weil die nicht mithalten können, weil die gesagt haben, nee,
das ist
nicht das, was wir wollen, so ein bisschen.
Ja. Wobei Plattformen ja auch davon leben, dass sie eine Provision kriegen am Ende des Tages, oder?
Ja,
die sind nicht umsonst.
Ja,
also
klar.
Wenn du da abschließt, dann...
Natürlich, Check24 ist auch ganz normal ein Makler auch, ne?
Ja, also, ja, ist ja Makler am Ende des Tages, ne? Das heißt, der kriegt genau das, was sonst irgendeine Agentur wahrscheinlich kriegt. Anteilig
kriegen die dann das genau auch, gerechnet, ne? weiß nicht, aber natürlich kriegen die auch anteilig was ab.
Ich kann mir schon vorstellen, dass davon leben die, ne? Und die leben ja gar nicht so schlecht, wenn du dir anguckst, wie groß die sind und das gehört.
Das stimmt.
Sagst du Springer, oder?
Das weiß ich gar nicht.
Ich glaube, das sagst du Springer, wenn ich das im Kopf habe. Also...
machen auf jeden Fall einiges richtig.
Ist auf jeden Fall auch jemand dahinter, der auch weiß, wie das Game so gespielt wird.
Ja, 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 das stimmt.
Das ist auf jeden Fall.
Hobby. Ja, da könnte man, also viele wissen auch gar nicht, dass es ein Makler ist. Also die ganzen Privatleute, die denken echt, die kriegen da irgendwie einen unabhängigen Vergleich. Ich finde, da könnte man noch ein bisschen ordentlicher kommunizieren wahrscheinlich.
Ja, vor allen Dingen auch, wenn man da alles so hinterlegt, wie viel fucking Daten die haben, ist schon krass. Also die haben ja quasi, du musst ja alles hinterlegen, damit du dann auch deine Kontaktdaten tralala hast du nicht gesehen und dann kriegst du irgendwie so einen Ausspucker und die screenen einfach ganz sachlich mal alles, was du abfragst und haben theoretisch dann die Möglichkeit, dir auch noch die richtigen Werbungen zuzuspielen und die richtigen Produkte zu spielen.
Ja, und dann gibt es auch noch ein paar andere, so Neobanker und so, so Versicherungsplattformen, so Handy-Apps, wo man ganz unbewusst sogar ein Maklermandat unterschreibt. Und dann kriegt man irgendwann einen
Anruf. Wo man Dinge hochladen kann und dann Verträge
sind
hochladen
Verträge
kann.
Ja, ne? Die dürfen die halt rein theoretisch für dich kündigen einfach. Ne?
Alter.
Die einen anderen abschließen, wenn man so ein Maklervollmandat dann unterschrieben hat bei denen oder dem zugestimmt hat.
Mit einem
Finger. Mehr oder weniger bewusst.
Ja, ja.
Haben wir echt schon viele Kunden gehabt, die das gemacht haben. Und normalerweise bei mir kann jeder Kunde einen Vertrag kündigen. Ne? Also wenn er einen Grund für hat oder ist deutlich günstiger oder so, bin ich da wirklich kein Böse. Aber manchmal hat man dann irgendwie so einen wirklich guten Freund. Dann kommt da so eine Kündigung rein, dann rufe ich die einmal an und sage, ja, ist irgendwas falsch gemacht? Sagt er, hey, ich habe meinen Vertrag bei dir nicht gekündigt. Ey, ich sag, Kollege, ich habe ja wirklich eine Kündigung gesucht. Ne? Und dann gucken die mal rein, dann haben die sich für irgendeine Handy-App runtergeladen, mit irgendeinem Maklermandat und die geben dann Vollgas.
Alter.
Mhm.
Ja, ist auch ein Geschäftsmodell.
Ist auch ein Geschäftsmodell.
Ja, klar. Ja. Also man kann natürlich das Konservative, ne? Und man kann halt sagen, so wie machen wir es möglichst schlau, dass wir alle Daten kriegen.
Genau.
Und dann einfach nur du musst ja dann meistens nur so ein psychologischen Slide 5% unter dem sein, was der bis jetzt bezahlt, dann ist es ja schon attraktiv zu wechseln mit einem Fingerprint und dann hast du schon das Geschäftsmodell. Ja, krass. Krass, krass, krass. Ja, aber das ist halt, also ich finde es mega spannend und Versicherung ist ja auch ein bisschen German-Ding, glaube ich, oder? Also Versicherung gibt es wie viel?
Ja, schon.
Ja,
also
schon, wir versichern ja gerne
Sektor,
alles, ne?
Was den privaten Sektor angeht, auf jeden Fall.
Da versichern wir gerne alles, ne?
Ja.
Ja.
Da sind die meisten eher überversichert, bin ich auch ehrlich, im Privatbereich. Ja, dafür sind auch viele quasi im Firmenbereich echt unterversichert. Ist ganz komisch. Ehrlich? Also privat sind die Leute, ja, da habe ich oft so. Dann denke ich mir privat, meine Güte, was hast du denn da alles? Ne? Wenn man nochmal mit dem Geschäftsführer spricht, meistens ist es so, wir gehen erst an die Firmen, machen dann da unser Konzept und dann sagen die halt auch, ey, sag mal, jetzt machst du hier mal eine ganze Firma, kannst du hier mal den ganzen Privatkram machen. Dann denke ich mir mal, boah, betrieblich hatten wir echt viele Baustellen, aber privat, mein Freund, da hast du alles gegeben. Also das haben wir halt echt oft.
Ehrlich?
Ja, ja. Und da machen wir uns meistens eher beliebt, dass wir halt ganz oft auch einfach Verträge einfach nur kündigen, weil wir sagen, ja, die brauchst du nicht.
Du brauchst
auch wirklich nicht die 6. Reisekrankenversicherung oder so. Und wir kündigen dann weg und machen da gar nichts Neues. Weil wir geben eh unseren Kunden halt immer ein relativ ehrliches Feedback. Wenn einer einen wirklich guten Vertrag zu einem guten Beitrag beim Mitbewerber hat, dann werde ich den niemals platt machen. Das ist wirklich so. Dann sage ich, lass den Vertrag da, der ist gut von den Bedingungen. Gerade wenn es irgendwelche 30 Jahre alten Verträge sind, die wirklich dann nur Apfel und Ei kosten.
Weil dann ist natürlich auch, genau, der Beitrag war natürlich dann, also so, lohnt sich auch manchmal Dinge einfach laufen zu lassen, weil Neuabschlüsse nicht immer sinnvoll sind, weil es gibt halt, man ist ja ein bisschen geprägt so durch dieses ganze Handyverträge und Daten und tralala, so, dass eigentlich alles, was neu ist, ist immer billiger als das alte. Ist bei Versicherungen nicht unbedingt der Fall.
Nee.
Wenn man da lange Laufzeiten hat, dann lassen.
Genau, das mal so, aber da kriegt auch jeder von uns ein ehrliches Feedback. Und das ist für uns meistens sogar noch besser, weil, mal ehrlich gesprochen, wenn wir den Leuten sagen, ey, lass die Verträge da, also die kommen da mit so einem Ordner mit 10 Verträgen, dann sagen wir, ey, die 4 kannst du laufen lassen, dann haben wir meistens eher dadurch so einen Stein im Brett, weil die sagen, ey, der gibt mir wirklich ein ehrliches Feedback und der will nicht auf Biegen und Brechen jeden Vertrag zu sich holen, dass wenn die dann Neuanbahnungen für ganz neue Verträge haben, dann bin ich mir meistens relativ sicher, dass da als erstes unser Telefon klingelt. Weil die halt wissen, dass sie bei uns ein ehrliches Feedback bekommen.
Ja, weil ihr den Trust quasi habt, ne? Dadurch, dass du einfach bewiesen hast, dass er da ehrlich mit umgeht.
Ja,
und das ist ja das, was du am Ende des Tages auch brauchst.
Ja.
Ne? Und nicht einen, der lieber, ich glaube, man lebt auch davon, dass man irgendwann dann die Chancen kriegt, dass die Leute sagen, okay, ich gehe damit jetzt auch rüber, weil der hat mich immer gut beraten oder wenn die Neues machen, dass sie automatisch an dich denken. Du musst halt so wie wir auch in unserem Geschäft in dieses Relevance-Set kommen, so wie es so schön heißt. Das heißt, wenn der an Versicherungen denkt, dann musst du am Ende des Tages an dich und deine Agentur denken. So, dann hast du alles richtig gemacht. Ne?
Ja.
Das ist der Case.
Das stimmt.
Spannend. Das ist das, wovon du lebst. So, jetzt sehe ich dich andauernd irgendwie, du spielst Golf, tralala, hast du nicht gesehen. wenn man so ein bisschen dein Insta-Game verfolgt, was macht denn dich neben deiner Agentur so aus und neben, dass du halt in frühen Jahren früh mal Überholspur gemacht hast?
Mhm.
du bist ein ziemliches Schweizer Messer, oder? Machst alles Mögliche?
Ja, schon. Also auf jeden Fall schon viel gemacht, habe ich ja anfangs auch gesagt. Deshalb habe ich es mir auch so ein bisschen runtergeschrieben im Vorfeld dieses Gesprächs, weil ich echt schon gefühlt 3 Leben gelebt habe. Ne? Wir haben es auch irgendwie nur angerissen, da waren noch so viele Kleinigkeiten, hier mal was ausprobiert, da mal was ausprobiert. Ich habe aber auch dieses Überholspur-Ding und Schweizer Taschenmesser-Ding. Muss ich auch ehrlich sagen, ist auch nicht immer positiv gelaufen. Ich habe es halt irgendwie... was war das? Irgendwie Wechsel von 21 auf 22, musste ich dann nochmal merken, dass irgendwann auch ein bisschen zu viel ist, weil die nächste Baustelle und das und dann das und dann das und dann das. Ne, wenn man dann irgendwie irgendwann in einem Hamsterrad ist und 7 Tage die Woche immer 16 Stunden macht, habe ich dann irgendwie Anfang 22 tatsächlich mit der Agenturgründung dann auch echt gemerkt, okay, jetzt reicht's mal. Ne? Also habe ich tatsächlich auch ein paar physische Beeinträchtigungen gehabt. Also ich habe auf einmal ständig Kopfschmerzen gehabt, Schwindel, also Geschichten. Und habe mir dann echt angefangen, mal so ein bisschen Gedanken zu machen.
War das zu der Zeit, wo du dann auch dieses ganze Catering-Business aufgegeben hast? Oder
Das ist daraus gefolgt tatsächlich.
Ach, das heißt, du hast gemerkt, so, das sind zu viele Baustellen?
Genau.
Und dann hast du Entscheidung getroffen?
Genau, zu viele Baustellen, auch privat. Hab mir dann auch offen gesprochen ein bisschen professionelle Hilfe geholt, bin einfach mal ein bisschen quatschen gegangen, konnte mich da super austauschen und hab dann echt Anfang 22 so ein bisschen angefangen, bei mir mal umzukrempeln. Hab wirklich mal so ein bisschen reflektiert, was war so die letzten 10 Jahre. Und ich bereue keine von meinen Entscheidungen, aber wenn ich mir dann so meinen Lebenslauf angeguckt habe, so echt so seit meinem 16., 17. Lebensjahr, hatte ich nie irgendwie mal auch nur 3 Monate, wo ich mich mal hingesetzt habe und mir gedacht habe, so, wo will ich überhaupt hin? Wo sehe ich mich überhaupt? Es war immer so die nächste Möglichkeit, die nächste Chance und die habe ich dann auch
super gerne angenommen. Du bist ja mal so rastlos von genau. Was jede Opportunity, genau. Die irgendwie Sinn gemacht hat, ja. Bist du drauf gesprungen, ja. Ohne auch mal eine strategische Lebensplanung zu machen, genau. Ohne zu sehen, genau. So, wo will ich überhaupt hin?
Genau.
Wie bist du, also finde ich mega interessant, weil ich glaube, diesen Punkt haben schon viele gehabt und ich weiß nicht warum, aber in Deutschland ist so, mal quatschen gehen, mal einen Austausch haben, so ein bisschen manchmal ein Tabuthema.
Ja, völliger Unsinn.
Und das ist kompletter Quatsch. Ja, also ich meine, in den Staaten darfst du jeden fragen und jeder kann dir sagen, dafür habe ich den, dafür habe ich den, dafür habe ich den.
Ja.
Und hier so, tuschel, oh, der war auf der Couch. Kompletter Schwachsinn, finde ich. Und ich finde gut, dass man darüber offen spricht und einfach sagt, so was bringt einem das?
Ja.
Weil du mal eine andere Sicht hast. Jemand, der professionell, also die hören ja nur zu.
Ja, und ist total geil.
Und du redest ja quasi, die Dinge kommen ja aus dir selbst und die lenken das ja nur, was ich mega spannend finde. Du bestätigst dich selbst quasi und räumst damit auf, aber jemand, der das mal professionell moderiert. Wie bist du, hast du gemerkt, so okay, meine Kopfschmerzen sind jetzt der Grund oder hast du gesagt so, hier ist ein Tunnel, der sich aufmacht, hier wird's dunkel, jetzt muss ich mir jemanden holen. Was war der Grund? Also wie drastisch war die Entscheidung zu sagen,
ich mach das? Ja, also Ende 21, da ging es so ein bisschen los. Ich hatte echt regelmäßig Kopfschmerzen und so einen komischen Schwindel. So, dann denkt man natürlich erstmal, ist man erstmal ganz weit weg von, das könnte die Psyche sein. Dann bin ich zu meiner Ärztin, der ich auch für alles immer super dankbar bin. Dann war ich bei ihr und die erste Frage von ihr war so, wie ist denn aktuell bei dir bei den Stresslevel? Dann habe ich gesagt, nee, eigentlich habe ich gar nicht so viel, weil ich habe zu dem Zeitpunkt auch selber so ein bisschen abgebaut, war so in der Planung von der Agentur. Das hat aber super Spaß gemacht, ich habe es gar nicht so wahrgenommen. Dann sagte die, okay, schlecht. Schlecht, sagt die, weil das, was du hast, das ist dann, bei mir hat es so ein bisschen umgeschwungen, weil ich die letzten 10-12 Jahre tatsächlich immer Gas. Und dann habe ich gesagt, ich fahre jetzt mal ein bisschen runter, weil das so ein bisschen Alarmsignal für meinen Körper. Weil der hat gesagt, was ist denn jetzt los? Ne, der war halt dieses Full-Pull gewöhnt und hatte dann eher Panik vor diesem, warum ist denn jetzt alles so ruhig und gelassen? Warum nimmst du dir denn jetzt mal 4-5 Monate Zeit, ganz in Ruhe deine eigene Agentur zu planen? Weil ich habe es wirklich ganz in Ruhe und gelassen gemacht. Habe mich so ein bisschen aus allem rausgenommen und war auch viel unterwegs, habe dann auch viel auf Reisen gemacht und geplant und so. Ne? Also bin wirklich ein bisschen runtergefahren und dann kam das. Und der erste Gedanke war so, ich habe ständig Kopfschmerzen, ich muss einen Tumor im Kopf haben.
Ha.
das ging so weit, ich habe mich dann Anfang Januar viel mit meiner Ärztin gesprochen und die hat dann auch, halt auch gesagt, wo ich ihr sehr dankbar bin, so nach Motto, ja komm, ne, also da ist nichts, so ich habe alles abgecheckt, aber um sicher zu gehen, hat die gesagt, schicken wir dich mal Anfang des Jahres mal 3 Tage ins Krankenhaus, da war ich am Krankenhaus, die haben mich wirklich komplett auf den Kopf gestellt, haben gesagt, ehrlich, da ist nichts.
Da ist nichts.
Da ist wirklich nichts. Du bist wirklich topfit.
Das ist der Grund, oder das ist der Punkt, wo du dann spätestens sagen müsstest, so, okay, da muss man anders drauf gucken.
Ja, ja. Und dann hat es trotzdem angehalten und dann habe ich gedacht, jo, da muss irgendwo anders herkommen. Und dann habe ich mir erst so ein bisschen mit mir selbst gearbeitet, mich selber reflektiert, was eine Sache ist, auf die ich sehr stolz bin, weil ich das eigentlich, Eigenlob stinkt, aber ich bin ein Mensch, glaube ich, der sich sehr gut selbst reflektieren kann. Das habe ich dann erstmal gemacht und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, was hat man für Möglichkeiten. Und dann habe ich mir da eine Psychologin rausgesucht und da bin ich dann mal zum Quatschen gegangen.
Ne? Cool.
Ja, und die, also so das erste Gespräch von ihr war, bei dem Level, was sie gefahren haben, hat die zu mir gesagt, die Zeit lang, sagt die, ja, können sie froh sein, dass sie trotzdem noch so stabil sind, mental wirklich so stabil sind, also die Eigenschaften haben, weil die sagt, andere wären schon 5 Stufen weiter, hat die zu mir gesagt. Und das war natürlich auch so ein Weckruf, wo ich mir gedacht habe, jo, jetzt müssen wir mal gucken.
Ne? Naja, mit 30 nur im roten Bereich irgendwie, dann.
Genau so sieht's aus. Genau so sieht's aus.
Ja, spannend.
Dann habe ich echt so angefangen, an mir zu arbeiten. Ne? Viel mit ihr gesprochen. Das Erste, was die mir auch gesagt hat, war auch mal ganz cool. Die hat gesagt, okay, wir fangen jetzt an zu arbeiten. Und die hat gesagt, die nächsten 4 Wochen werden keine Entscheidung getroffen. Hat die gesagt, ob es irgendwie eine Beziehungsebene ist, ob es Freundschaften sind, ob es beruflich ist. Die nächsten 4 Wochen werden keine Entscheidungen getroffen. Wir reden, wir arbeiten auf, aber hier wird nichts entschieden und keine einschneidenden Erlebnisse.
Aber okay, das heißt, man malt erstmal alles auf, was ist da,
genau, Status Quo. Genau. Also nicht so nach dem Motto, könnte an der Beziehung liegen, bumm, sofort trennen. So nach dem Motto, ne? Das hat sie mir mitgegeben und dann war ich halt da und habe auch angefangen, mich auf privater Ebene mehr zu öffnen. Und das Erste, was ich wirklich gelernt habe, ist, und was mir auch dieses Thema, dieses, ich suche mir jetzt ein, wo, was du vorhin angerissen hast, dieses bisschen Tabuthema, sag ich
ja,
mal, was wirklich Unsinn ist. Da habe ich auch so ein bisschen gelernt, so was Freunde ist, wer Freunde sind, wen ich brauche. Und was mir dann schnell klar wurde, ich hatte gefühlt einen viel zu großen Freundeskreis, ein riesiges Netzwerk, also wirklich ein riesiges Netzwerk. Und habe da dann angefangen zu arbeiten, weil ich war halt selber immer, den Namen habe ich irgendwann mal bekommen, des Feelgood-Managers, weil es mir immer wichtig ist, dass allen um mich herum irgendwie gut geht. Und da ist mir eine Sache klar geworden, ich habe mich immer darum gekümmert, dass es allen anderen richtig gut geht. Mhm. Alle haben Spaß, Freude, denen geht's gut. Ob es auf Gastro-Ebene ist, jeder hat was zu essen und zu trinken, alles ist schön. Ich habe da gelernt, dass ich vielleicht selber mal so einen Feelgood-Manager gebraucht hätte. Vielleicht also der
hast
auch
einfach,
für
du
mich
hast gegeben und für andere gesorgt
gegeben,
und hast aber gar nicht so den Need erkannt, dass du auch mal
gar nicht genug auf mich selber geachtet, dass ich dieser Feelgood-Manager auch mal für mich selbst sein sollte. Ne? Und das habe ich dann erkannt und was ist dann alles passiert in der Zeit? Ich sag mal, das war so ein, hat so März 22 angefangen, war dann echt so ein Zeitraum von 6 Monaten, wo ich super viel an mir gearbeitet habe. In der Arbeitsphase, muss ich auch dazu sagen, gibt es dann auch echt Aufs und Ups. So, das gehört dazu, zu dem Prozess, würde ich sagen.
Ja, klar, ich meine, das ist ja auch immer so, das ist so ein Parabelflug am Ende des Tages, ne? So eine Akzeptanzphase und dann gibt es auch die Phase, wo du sagst so, nee, kann gar nicht sein und sehe ich gar nicht und so, ne? Man muss ja da irgendwie so durch, um das aufzuarbeiten.
Richtig.
Und dann hat die aber gesagt, so 4 Wochen, also das stelle ich mir super hart vor, weil ich bin nämlich auch, ich glaube, viele Menschen, weiß ich nicht, wenn die eine Erkenntnis über etwas haben, dann bin ich sofort im Umsetzungsmodus.
Ja.
So. Und das ist natürlich hart, wenn du dann weißt, 4 Wochen, wir nehmen hier noch Status Quo auf, liebe Leute, hier wird noch gar nichts gemacht.
Genau.
Und du bist aber im Kopf schon so, okay, das muss weg, das muss neu, hier muss da.
Ja.
Das ist hart, oder?
Ja.
Also das steht mir super schwierig.
Zu dem Thema einmal ganz kurz eine kleine Buchempfehlung. Ich glaube, Weisheit des Herzens habe ich vom Steffen Mumm, hat er gerade gelesen.
Ah, das hat er mir auch empfohlen.
Ja, lese ich gerade. Ist genau in dem Thema so dieses Bauchimpulsive mal so durchs Herz filtern erstmal und dann erst agieren. So ein Thema von dem Ding macht Spaß. Habe ich jetzt auch nochmal viel gelernt, muss ich sagen. Weil ich bin auch eigentlich einer, ich habe jetzt die Idee, die wird jetzt umgesetzt.
Ja.
So, ne? Oder ich habe jetzt die Aktion, bumm, direkt umsetzen. Ne? Und das habe ich da auch gelernt, ne? Dieses Abwarten. Das war wirklich hart für mich, weil auch eigentlich in den 4 Wochen in den Gesprächen auch schon quasi Entscheidungen getroffen wurden oder ich bestätigt wurde, weil ich gesagt habe, also ein großes Thema war halt Freunde, in Anführungszeichen Freunde. Ja. Wen braucht man, wen nicht? Mein Freundeskreis ist so brutal gestumpft und ich habe da auch wirklich ganz offene Gespräche oft mit den Leuten geführt. Manche haben geführt, manche haben es verstanden, andere nicht. Da hat die halt relativ früh gesagt, dass das, also da wurde ich halt bestärkt in dieser Idee, die ich noch hatte.
Ja.
Und die durfte ich dann nicht umsetzen.
Das ist scheiße.
Boah, brutal.
Also dieses den Link von dem Buch Weisheit des Herzens.
Ja, cooles Buch.
Das setzen wir auf jeden Fall hier in die Shownotes rein.
Ja.
Und genauso natürlich auch dein LinkedIn-Profil, dass man mal Kontakt mit dir aufnehmen kann. Aber das nur am Rande. Also das einfach mal, so einen Filter zu haben, ist gut. Und vielleicht auch mal dieses Impulsive wegzunehmen, weil impulsiv ist ja, also es zeigt natürlich von einer gewissen Attitude, dass du sagst, okay, jetzt Umsetzung.
Auf jeden Fall.
Das ist das eine, was gut ist. Aber nicht alles, was Umsetzung sofort heißt, ist halt strategisch auch sinnvoll. Ne?
Gerade eher im Privaten. Ich glaube, dieses Impulsive, das hat mir im Beruflichen immer gut getan, weil ich einfach mal Ideen umgesetzt habe. Und die dürfen dann auch mal nicht funktionieren. Das ist dann eher eine Erfahrung. Aber ich glaube, gerade im Privaten ist es schon da ein bisschen wichtiger, da ein bisschen drauf aufzupassen.
Dass ja langfristig alles ist, ne? Am
genau.
Ende des Tages.
Also genau,
ich meine, man kann auch mal impulsiv sein und sagen, so heute Abend gehen wir mal irgendwo essen.
Ja.
Spontan, ist auch gut.
Genau, auf jeden Fall.
Aber Freundschaften oder Beziehungen langfristig zu pflegen, hat halt wenig mit Spontanität zu tun, sondern eher mit Konstanz.
Genau, so sieht es aus, ja. Und das war halt auch was ich in der Zeit gelernt habe. Also Freundeskreis super super geschrumpft. Ich habe die Firma abgegeben, die Catering-Firma.
Genau,
haben wir schon gehabt. Damit habe ich aufgehört, habe mich dann war auch gut, hat auch dazu gepasst, weil auch das hat nicht mehr zu dem gepasst, wie ich mir meine Vorstellung von meiner Agentur hatte. Es hat halt nicht mehr einfach zusammengepasst, weil ich wollte halt mir diese Expertise ranschaffen und das hat nun mal auch viel Zeit und Energie gekostet und das dann mit dem Catering eigentlich sein lassen, war auch eine super Entscheidung.
Naja, vor allen Dingen, du hast ja eine ganz schöne Lernkurve auch hingelegt, oder? Ich meine, so da reinzuwachsen in verschiedene Geschäftsprozesse, die ja nun wirklich sehr spezialisiert sind und kommst ja eigentlich aus einer ganz anderen Welt am Ende des Tages und bist jetzt da in Cyber-Technology und Geschäftsführerabsicherung ist natürlich eine völlig andere Sprache.
Ja, muss man alles mitnehmen,
Muss man sich erstmal reinfühlen, ne?
Ja, und nachdem das halt war, also ich habe so alles abgehakt, so erstmal, okay, unternehmerisch, wo muss ich was anpassen, damit es mir wieder gut geht. Und dann auf Beziehungsebene war dann halt so der letzte Punkt. Und schlussendlich nach dem ganzen Freundesthema, auch eine neue Handynummer hat mir so gut getan.
Ey, Etam. Oh, das ist aber ein Schritt, alter Schwede.
Jo, Endstufe. Ich habe da wirklich ganz brutal aussortiert.
Also ich kenne alle Nummern. Also wir haben ja so, dass wir mit Talenten weltweit agieren.
Ja.
Die wechseln Nummern nur, wenn die nachhaltig die Länder verlassen und es einfach nicht mehr haltbar ist, in Belgien eine deutsche Nummer zu unterhalten oder in der Schweiz eine deutsche Telefonnummer zu halten, weil es ja brutal teuer ist von den Roamingkosten her, dann wechseln die eine Nummer. Mhm. Ansonsten stirbst du mit einer Nummer eigentlich, oder?
Also
wenn ich einmal eine Nummer habe, dann kann ich den immer erreichen. Der wird sie fast nie wechseln.
Ja, ich weiß, aber hat bei mir auch tatsächlich mit diesem Branchenwechsel zu tun, weil mich haben Anfang 22 noch Leute angerufen und gefragt, ob die in der Bahn Tisch reservieren können.
Ja, okay, das macht natürlich Sinn.
Ja, und ob ich am Wochenende noch zwei Barkeeper für die habe oder so. Ne, das, so Anrufe habe ich gefühlt Anfang dieses Jahres auch gekriegt. Ne? Und ich weiß nicht, wie viele Kontakte ich hatte. Ich habe jetzt noch irgendwie, ich sag mal, war auch eigentlich noch viele, so 250, 300. Jetzt hat ja das neue iPhone diese geile Funktion irgendwie, ich weiß nicht, ob sie vorher gab, aber mein Handy bimmelt auch nur, weil ich die Nummer eingespeichert habe. Und ich weiß jetzt halt, wenn das Ding schellt, dann gehe ich ran. So, und das bei jedem. Weil das hatte ich vorher auch, aber ich habe vorher 2500 Kontakte im Handy gehabt. Und ich hatte immer diesen Drang, wenn er schellt, gehe ich ran. Ich war auch für jeden da und ich war immer dieser Figur-Manager-Problemlöser.
Ah, okay.
Und das war halt dann eine Spirale. Ich hab da mal reflektiert, ich habe mir um Scheiße gekümmert, wo ich mir gedacht habe, ey, da hattest du eigentlich gar keine Zeit, warum hast du das denn gemacht?
Und hast du nichts davon meistens.
Ja, genau. Ja. Genau. Und also auf gar keiner Ebene hast du irgendwas davon. Also, ne?
Jetzt meine ich nicht monetär, sondern einfach so, du willst halt nur, du hast dieses Helfer-Ding in dir drin, du willst helfen, du willst supporten, viel gut. Am Ende des Tages bringt es dich als Person nicht weiter, es bringt dir Business nicht, es bringt dir menschlich nichts und du machst es trotzdem.
Ja, genau. Das war halt einfach viel zu viel.
Ja.
Also das war ein super geiler Schritt. Ja, und schlussendlich hat es dann auch, und das war auch ein langer Prozess, dazu geführt, ich habe 2018 Tessa geheiratet und dass ich dann Ende letzten Jahres mich um Oktober dazu entschieden habe, mich dann auch von Tessa zu trennen. Weil einfach, da war einfach der Grund, der Lebensplan ging zu weit auseinander.
Also das heißt, ihr habt geheiratet, wo du noch quasi von im Gastroleben warst und so weiter?
Ja.
Ja. Aber durch sie bist du ja in das
Allianz? Stopp. Ich bin, da war ich schon bei der Allianz, da
habe ich geheiratet. Okay. Alles klar.
Ja, genau.
Okay. Ja.
Und da ging einfach der Lebensplan zu weit auseinander. Ne? Also Tessa aus gutem Hause, alles gut. Ich bin eigentlich ein relativ einfacher Kerl. Und ich hatte letztes Jahr so einen Keypunkt ja auch zu diesem Denken, beziehungsweise Ende davor das Jahr, da bin ich der Nina aus München super dankbar. Da war ich als Moderator in Nürnberg. Und das ist total suspekt, weil dieser Moment, den habe ich so krass im Kopf immer. Und der hat mich wirklich zum Umdenken gebracht. Da saß ich einfach mit ihr nachts mit einem wirklich ganz miesen Cheeseburger von Mc's vom Nürnberger Hauptbahnhof. Kann ich gar keinem empfehlen, da unten reinzugehen.
Grundsätzlich nicht.
Da saß ich mit ihr abends noch gefühlt anderthalb Stunden einfach auf dem Bordstein, habe diesen ekelhaften Cheeseburger gegessen und die Cola getrunken. Ein geiles Gespräch gehabt. Und da wurde mir so langsam bewusst, weil ich in der Zeit auch viel mit diesen ganzen anderen Künstlern, das war so eine Red Bull Tour, wo ich als Moderator unterwegs war, einfach nochmal gelernt habe nach diesem Leben, auf Überholspur, höher, schneller, weiter. Marken sind wichtig und hier und da und gute Restaurants sind wichtig, was ich heute immer noch mag, aber halt mit einer anderen Sicht darauf. Wurde mir selber klar, was ich eigentlich selber brauche, um glücklich zu sein. Und da reicht mir ein gutes Gespräch auf dem Bordstein mit dem Cheeseburger. Selbst wenn der Cheeseburger beschissen ist, aber das reicht mir. Und da fing auch so langsam dieser Prozess an tatsächlich. Und da geht halt einfach so der Lebensweg irgendwann auseinander. So, wenn man sich abends nicht mal mehr irgendwie auf ein Restaurant einigen kann, weil ist nicht gut und nicht schön genug, ehrlich gesprochen, dann passt es halt irgendwann nicht mehr, weil ich mich da einfach in Zukunft nicht mehr gesehen habe. Und dann habe ich da halt die Entscheidung getroffen, dass ich mich da auch nochmal trennen muss. Ja. War anfangs hart, für Tessa mehr als für mich. Aber heute sind wir, glaube ich, beide cool damit. Ja.
Okay. Ja, ist auch mutig.
Ja.
Am Ende des Tages so eine Entscheidung zu treffen. So Wege. Also ich meine, Leben verändern sich und dann ist es auch gut, das richtig aufzuarbeiten und richtig zu kommunizieren und sich auch Zeit dafür zu nehmen. Ja. Ich glaube, also so wie du jetzt klingst, glaube ich, dass das alles sichergestellt ist.
War voll. Auf jeden Fall. Ich habe immer, ich habe irgendwann mal gesagt, wenn ich 30 werde, wollte ich immer so mein bestes Ich sein. Und ich hatte immer so einen körperlichen Aspekt. Ich habe dann viel Sport gemacht und wollte abnehmen und wollte richtig geil in Shape sein, wenn ich 30 bin. Ich glaube, ganz unbewusst habe ich es auf einer anderen Ebene gebacken gekriegt, weil mit meinem 30. Habe ich es gebacken gekriegt, dass ich halt mit mir, wer ich sein will, auf einer persönlichen Ebene, auf einer emotionalen Ebene, da habe ich das geschafft, tatsächlich der zu sein, der ich sein will. So, das habe ich hinkriegt.
Mit sich selber cool zu sein.
Ja, voll.
Das ist mega wichtig und das lässt so viel los.
Ja, habe auch eine super starke Partnerin heute an meiner Seite, die mich da auch super geil supportet und die mich da auch echt mit hingestoßen hat, weil die halt eine ganz eigene und auch eine richtig coole Lebenseinstellung irgendwie hat und die hat mich da auch super supportet auf dem Thema. Also ich kann heute sagen, dass ich mit dem, wie ich jetzt hier sitze und heute einfach cool mit mir bin, ja.
Was du auch ausstrahlst.
Danke.
Also das kann man mal ganz klar sagen. Ja. Ja. Aber das hier ist ja schon, also das ist ein Podcast, das ist Deep Talk.
Ja.
Und das Hose runterlassen, dafür muss erstmal auch die Coronis haben
ja.
Und auch rein damit sein. Sonst würdest du das ja nicht machen.
Ja, auf jeden Fall.
Finde ich mega gut. Ich glaube, das war schon eine Menge Learning, aber was hast du noch, wo du sagst, was wäre ein Tipp? Also du hast einen Buchtipp schon gegeben, den finde ich gut, den nehme ich natürlich auch mal mit. Und dass Psychiater oder eine Couch-Session jetzt nicht wehtut?
Allgemein, Kommunikation ist key, ne? Ob es jetzt Freunde sind, mit denen du redest, ob du dir ein bisschen professionellere Hilfe holst, ne? Ich glaube, das war für mich, weil ich auch einfach die Möglichkeit dazu hatte, einfach nochmal zusätzlicher Game-Changer, dass dann auch jemand professionell drauf geguckt hat. Aber musste ich auch machen, weil mir war ja gar nicht klar, wer sind überhaupt Freunde, mit wem soll ich überhaupt reden? So, ne? Und deshalb bin ich auch so ein bisschen den Schritt gegangen, weil ich war in einer Situation, da war ich mir tatsächlich nicht mal sicher, ob ich mit meiner damaligen Ehefrau darüber reden kann, so wie ich mir das vorstelle. Wenn man natürlich da so ein bisschen in der Sackgasse ist, muss man den Schritt gehen. Ich würde es aber jedem anderen gönnen, dass er einfach die richtige Partnerin, die, wie ich das heute habe, Gott sei Dank, weil heute kann ich mit Sinem über alles sprechen, an der Seite hat oder einen guten Freund, mit dem der darüber reden kann. Ne? Aber wichtig ist, Kommunikation ist key, was
wie,
das angeht.
Wie bist du an das Freundethema rangekommen? Also, dass du so viele hast und dass du irgendwie so diese, sind wahrscheinlich dann auch Oberflächlichkeiten, wenn es mehrere hundert sind, ne?
Ja.
Ist ja klar. Wie hast du das entschieden oder welche Frage hast du dir dabei gestellt?
Ich habe so ein bisschen reflektiert und erstmal habe ich es gemerkt, als ich mir so ein bisschen die Hilfe gesucht habe, habe ich dann auch versucht, parallel mal mit so ein paar Leuten über das Thema zu sprechen. Da merkt man halt relativ schnell, dass sich da auch einfach ein paar so ein bisschen distanziert haben, so nach dem Motto. Dann habe ich die eine
Patreon. Nichts zu tun haben?
Als ja,
Schwäche, so das Motto, ist ja, irgendwie Baustelle, ja, die ich nicht brauche.
Ja, dann hatte ich auch ganz viele, die halt auch einfach durch dieses Catering-Unternehmen, viele Freunde, die auch so halb Angestellte waren, da hat man auch relativ schnell gemerkt, als das Catering-Unternehmen nicht mehr da war, hat man aber gar nichts mehr von denen gehört.
Oder dass man keine Plätze mehr in der Bar reservieren kann.
Ja, genau, solche Geschichten, ne? Da ist halt echt viel weggefallen. Und dass ich auch einfach, ja, ich war auch immer so ein bisschen der Figo-Manager in Form von, wenn wir dann abends feiern waren, auch immer so ein bisschen die Spendierhosen angehabt. Habe ich mir auch irgendwann gedacht, dass es irgendwie Quatsch ist. Habe das auch zurückgezogen und selbst da sind ein paar Flöten gegangen, ne? Es war halt einfach, ich glaube, wenn man diesen Prozess anstößt, dann kommt man da schnell irgendwie jeder für sich auf den Weg.
Jeder Schritt ist eine Erkenntnis.
Genau,
ne? Und ja, dann
genau
weiß das. Man hinterher, ja, erkaufte Freunde durch Barrunden sind halt
genau, so sieht's aus,
nicht so viel wert.
Ja, das
krass.
Stimmt. Ja, und allgemein jetzt auch so ein bisschen die Distanz zu Bottrop und so hat dann auch eigentlich auch viel gezeigt, als ich dann nach Duisburg gezogen bin jetzt. Ne? Das war auch nochmal so ein Schritt. Da hat man einfach gemerkt, wer fährt auch mal, jetzt sind nur 15 Minuten, ne? Aber wer fährt auch mal die 15 Minuten zu dir auf den Kaffee und nicht, weil der dir zufällig über den Weg läuft. So, ne, das merkt man dann auch,
ja,
relativ
klar,
schnell.
Ja, klar, ist natürlich die extra Meile zu gehen dafür, ne?
Ja, genau. Und dann auch dieses, wie gesagt, meine Ex kommt halt auch aus sehr gutem Hause, so auch in Bottrop bekannt hier und da. Ich komme eher aus einfacherem Hause, habe mir irgendwie alles selber erknüppelt. Die hatten halt in Anführungszeichen einen Namen. Hey, und selbst da, als ich mich dann getrennt habe, war so nach dem Motto, ja, gut, braucht man mit dem auch nichts mehr zu tun haben. Also Leute, die dann wegen dem Namen mit dir befreundet oder bekannt waren, die Erfahrung macht man dann auch sehr schnell. Die da dann sehr schnell irgendwie Partei gegriffen haben, weil da ist vielleicht noch irgendwie was zu holen oder so nach dem Motto. Ist auch der Grund, warum ich mich jetzt auch rückwirkend nochmal dazu entschieden habe, jetzt auch wieder meinen alten Namen anzunehmen. Ne? Weil ich habe ja jetzt den Namen von meiner Partnerin, von meiner Ex, und ich werde auch wieder meinen eigenen Namen annehmen, damit ich da auch nochmal so ein bisschen Distanz zu dem, ja, zu den Leuten irgendwie nochmal ein bisschen mehr aufbaue.
Heißt dann aber auch, eine aufgebaute Marke in der Allianzversicherung zu verändern?
Ja.
Das ist mutig.
Ja, ist, aber die Weichen werden jetzt schon dafür gelegt. Hab da auch aus den Reihen der Beyond Boys ein paar, die das supporten, da mit dran arbeiten, dass man das halt ordentlich über die Bühne bekommt. Ja,
das ist eine Kommunikationsfrage, ne?
Genau,
das ist ja schon
eine Kommunikationsfrage.
Sprechen, miteinander sprechen, genau, ist der Key.
Ja.
Und dann einfach zu sagen, so, ich habe meinen Namen geändert und deswegen die Agentur.
Ja.
Weißt du, was der Funfact ist? Deswegen heißt meine Firma nicht Nottebaum Beratungs GmbH,
ja,
sondern Walnut Careers, weil es ist scheißegal, wer dahinter steckt.
Ja, genau.
Und wenn ich es irgendwann mal verkaufe oder nicht, oder
aber
meine Frau oder meine Kinder übernehmen. Aber du darfst das nicht.
Nee.
Du darfst keine Subnamen unter die Allianz als Namen setzen.
Darf ich nicht.
Namensrechtliche Schwierigkeiten.
Ja, es muss halt am Ende, muss der Titel halt halt irgendwie Allianz, Hauptvertretung so und so sein.
Ja,
ne, jetzt
klar.
Steht bei mir eigentlich auch nur Gorman dran. Wir haben ja auch so ein bisschen eine eigene CI, aber alles natürlich auch ganz nah dran an dem, was die Allianz so vorgibt. Ne? Also ist auch
ja, gibt es ja wahrscheinlich ein Playbook für, oder?
Ja, so,
ja.
Und glaub mir, ein riesiges.
Ich kann mir
also
schon vorstellen.
Ein riesiges. Da hat auch mein Grafiker immer, muss ja auch immer up to date sein, damit das alles passt. Aber da ja, ist so ein bisschen immer so auf Messerschneider, aber es funktioniert.
Und das heißt, der nächste Schritt ist dann, dass du wieder ja zurück zu deinen Wurzeln gehst.
Genau.
Die dann heißen?
Beversdorf.
Beversdorf.
Beversdorf, ja. Und das wird wahrscheinlich so Q2 nächsten Jahres sein. Scheidung läuft jetzt gerade, ist jetzt bald durch, Anfang des Jahres. Aber dann haben mir dann auch manche gesagt, ich habe gesagt, okay, haben wir sofort den Namen geändert, aber dann so ein paar Jungs, auch wieder Marcel Mehner zum Beispiel, der gesagt hat, lass uns halt mal in Q2 schieben. So, es muss ordentlich kommuniziert werden,
naja,
und es muss auch ordentlich geplant und aufgebaut werden.
Macht jetzt außer deinen Plan zu verfolgen jetzt nach außen erstmal nicht so viel Unterschied,
genau,
ehrlicherweise.
Da wäre ich damit auch zu sehr Bauchmensch gewesen, hätte gesagt,
genau.
Zack, jetzt.
Da muss erstmal nochmal der Herzensfilter drüber,
genau,
glaube ich.
Ja.
Ja, aber ist ja gut, wenn du da die richtigen Leute am Start hast, die dich da unterstützen.
Ja.
Du hast schon gesagt, so ein paar Mal ist das Thema Boys gefallen, auch so mit Advice und so. Schätzt du das?
Ja, du voll. Das? Voll.
Ja, du bist schon Hard-User, oder?
Ja, definitiv. Ja.
Finde ich voll gut.
Definitiv. Finde ich, gehört auch dazu und habe auch super Spaß daran. Allein auf was für ein Repertoire an Erfahrungen und Ideen und Fachwissen man da, ich sag mal, zugreifen kann, ist ja irre. Ich meine, wir wachsen ja auch immer weiter und mittlerweile sind wir ja auch in so Nischen irgendwie vertreten, dass man irgendwie auf alles irgendwie eine Antwort findet. Also entwickelt also sich ja...
Ohne Scheiß, wir haben jetzt Stand heute, wir haben jetzt Dezember 23, 165 Mitglieder und ich kann ja aus dem Board raus auch einfach so, ich sehe ja viele, was die so machen, wo die herkommen und so weiter, wenn wir die besprechen, da denke ich mir so... Also so meine Kinder sagen dann Anton, weißt du, weil mein Hirn so explodiert, weil ich denke so, Alter, wir haben wirklich für jeden Purpose irgendeinen Spezialisten, richtigen Spezialisten, so wie ich ja auch ein kleiner bin irgendwo. Ja. Und das macht schon verrückt.
Ja, wie so ein kleines persönliches Unternehmens-Wikipedia fast schon, ne? Wenn man da ins Forum irgendwie was reinschreibt, irgendwie mal eine Frage hat, das ist irre, was da manchmal
rumkommt. Ja, vor allem so welche Links und welche Hints du bekommst und dass du so Abkürzungen nehmen kannst, dafür bin ich am dankbarsten, ehrlicherweise. Ja, genau. Ich kann nicht mit jedem was anfangen, also ich habe mich 15 Häuser zu bauen, aber hat ein Architekt für Tralala, ich suche irgendwas Spezielles und dann so, ja, schicke ich dir und denke ich so, what?
Ja, manchmal lese ich mir auch so, denke, oh, mal eine spezielle Frage und dann gucke ich, scheiße, der hat schon 5 Antworten darauf, sei gar nicht.
Ja, schon, das ist schon geil. Das ist krass. Der Peach hat irgendwann mal gesagt, Peachy, Grüße an dieser Stelle, hat irgendwann mal gesagt, so, wenn wir irgendwann mal nach waffenfähigem Plutonium fragen und da hat auch noch einer eine Antwort drauf, dann höre ich auf, dann ist es nicht gespielt. Ja, aber ist ja gut. Ich meine, einmal zu geben und zu nehmen. Ich meine, du hast natürlich Expertise in Versicherungsfragen und in Absicherungen und solche Sachen, was ja am Ende des Tages auch für den einen oder anderen, der bestimmt unterversichert in der Firma und überversichert zu Hause unterwegs ist, nochmal ein Case ist. Aber du liebst es. Ist das schon so, dass auch ein freundschaftliches Level ist? Weil du ja gesagt hast, du hast sehr strikt daran gearbeitet, deine Freundschaften neu aufzubauen?
Ja, schon. Ich glaube, ich definiere auch irgendwie Freundschaft heutzutage ein bisschen anders. Und zwar früher hat man irgendwie ein Bild, ein guter Freund ist so der, den man irgendwie jeden Tag sieht.
Ja.
Finde ich gar nicht. Man kann sich auch echt mal 3 Monate oder ein halbes Jahr gar nicht sehen. Man muss dann aber das Gefühl haben, als wenn man sich jeden Tag sehen würde.
Mhm.
Naja, also es ist vielmehr dieses Gefühl, dass da irgendwie nichts zwischen ist oder keine große Zeit zwischen war, sondern dass es so ist, wie es immer ist, wie es immer war. Und meine guten Freunde, die sind auch tatsächlich irgendwie verteilt in ganz Deutschland. Das sind gar nicht die, die irgendwie am nächsten Tag mit dran sind, auch, aber gar nicht die. Das sind auch schon ein paar Freunde bei, auf jeden Fall, muss ich sagen. Ne? Manche sieht man auch mal mehr, mal weniger, also auf jeden Fall.
Bei der Größe und es gibt ja auch sehr aktive und mehr inaktive.
Ja.
Gibt es ja auch.
Was aber grundsätzlich hat man auch, wenn man wen Neues, hat man jetzt auf der Weihnachtsfeier wieder gesehen, hat man trotzdem irgendwie, das finde ich so geil, kriegst du irgendwie gebacken, auch wenn man sich da das erste Mal sieht, hat man schon irgendwie einen ganz anderen Vibe miteinander. Das ist schon immer richtig. Auf jeden Fall weit über, wir sind Bekannte oder wir lernen es gerade kennen. So der Einstieg, selbst mit komplett neuen Gesichtern, wo ja bei der Weihnachtsfeier wieder einige waren.
Ja, absolut.
Ist schon ein ganz anderer. Also die Base, wo man startet, ist ganz woanders.
Ja, du startest quasi schon bei 80% beim Hallo.
Voll, ja.
Und du hast mit dem ganzen anderen Geplänkel nichts zu tun. Es ist auch egal, was du machst.
Ja.
Du gibst jemand die Hand, du umarmst jemanden, gehst ins Gespräch und dann geht es erstmal um private Themen oder um das Bier schmeckt nicht oder hattest du eine Anreise. Dann hast du schon Vibe zueinander und ob der jetzt irgendwie ein kleiner Startup-Unternehmer ist oder ob der irgendwie einen riesen Family-Fonds verwaltet, ist scheißegal in dem Moment. Das feiere ich so sehr, diesen Vibe.
Genau, das ist ja dieses, wo man auch dran merkt, dass wir ganz weit weg sind von diesen, ich sage jetzt mal, Standard-Unternehmernetzwerken irgendwie. Weil es gibt tatsächlich auch einige, mit denen habe ich schon oft gesprochen. Ich weiß gar nicht, was die machen. Ich glaube, das zeichnet uns auch so ein bisschen aus. Genau,
und das ist auch etwas, was wir im Vorfeld im Board diskutiert haben. Wir gesagt haben, okay, da kommen jetzt so viel Neue zusammen und ganz viele Leute aus unterschiedlichen Städten, die können sich gar nicht kennen. Sollen wir dazu übergehen, irgendwie Namensschilder zu machen, dass man zumindest mal weiß, welche Tribe ist es, wie heißt der? Und dann haben wir darüber diskutiert und wir haben uns dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, jeder muss miteinander reden und dann vernetzt man, dann wird das was Wahres. Ja. Und man hat nicht dieses erstmal Visitenkarten austauschen und dann zu gucken, ist der wert, dass ich mich mit dem beschäftige oder nicht.
Genau.
Weil das haben wir null und das haben wir auch geskippt. Das wird es bei uns niemals geben. Das heißt, wenn du da hingehst und du weißt nicht, hast kein Interesse dran, wie die heißen, was die machen und du fragst auch nicht, dann bist du ganz doof nach Hause gehen.
Ja,
ist und dann bist du vielleicht auch fehl am Platze, weil wir leben davon, sich auszutauschen. Ja. Ne? Das ist das Ding.
Ja,
und heißt schon bei 80% zu starten. Weil warum bist du Mitglied oder warum kannst du dabei sein, das Ganze joinen, weil du irgendwie ein großes Matching in den Grundwerten hast am Ende des Tages. Mhm. Ich meine, da sind wir sehr selektiv, da haben auch ein paar Leute schon, also schon richtig krasse Leute abgelehnt, weil wir halt sagen, das muss, der Vibe muss bleiben. Wichtiges Thema.
Ja.
Wo geht die Reise hin? Für dich und für uns? Nur mal so ein Blick in die Zukunft?
Blick in die Zukunft? Wie meinst du es jetzt?
Ja, so einfach, du hast ja schon einen ganz guten Plan. So, wo geht er denn hin? Außer, dass die Agentur demnächst anders heißen wird, aber was ist so dein Plan?
Ja, da weiter ausbauen, ne? Und die ganzen digitalen Themen und so weiter ausbauen. Team muss irgendwie wachsen, was auch im besten Fall dazu führt, dass ich mich auch immer so ein bisschen mehr rausnehmen kann. Nicht, weil ich nicht weniger arbeiten will, sondern ich habe Erfolg immer so definiert, dass ich erfolgreich bin, wenn ich unabhängig von Zeit und Ort bin. Was natürlich die ganze Digitalisierungsthematik immer mitbringt. Aber man braucht natürlich auch ein gutes Team, was natürlich so einen Background bietet, dass ich quasi von überall aus arbeiten kann und mir die Freizeiten nehmen kann, wann und wie ich sie will. Das ist mir wichtig. Also da so ein bisschen Wachstum in der Firma, noch ein bisschen mehr in Richtung Spezialisierung. Starten jetzt auch viel mit Online-Marketing, gerade Richtung LinkedIn und so. Das mache ich zusammen mit Marcel dann.
Macht Sinn.
Ja. Und mal schauen, wo wir da noch irgendwie einen guten Input bekommen innerhalb der Boys. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da noch mehr irgendwie noch mehr Synergien schaffen in der Richtung. Und ansonsten, tja, bin ich eigentlich wahrscheinlich viel zu sehr begeistert vom Leben, weil ich da so einen großen Plan habe. Also gerade privater Ebene habe ich irgendwie gar keinen Plan.
Hier und jetzt.
Hier und jetzt auf jeden Fall. Ja, hier und jetzt und Spontanität behalten. Ja, immer so ein bisschen das Kind in mir auch behalten, ist mir auch mal wichtig.
Da ist ein guter Spruch auch, glaube ich, auf deinem Profil, ne? Dass irgendwie man hört nicht auf zu spielen, wenn man alt wird, sondern man wird alt, weil man aufhört zu spielen.
Ja.
Und das ist ein großartiger Schlusssatz am Ende des Tages, ja, glaube ich.
Glaube ich auch.
Ich finde es mega gut, dass du dich so geöffnet hast. Ich finde
es
brutal geil. Nehmt ganz viel mit, liebe Leute. Vernetzt euch untereinander und auf die nächste Episode.
Auf die nächste.
Bis dann. Ciao.